Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Für Sie Handspiel?
Für Sie nicht?
Ich würde mich der Schulter anschließen.
Echt? Ja, wirklich?
Ja. Ja,
wir mal auf den Ärmel.
Ja.
Kann ich es nochmal sehen? Wo ist der Ärmel? Das ist doch.
Ja,
das, ist
hier.
Das ist doch nicht ernst. Ärger, ich bin gut. Ruhig. Entschuldigung, das ist falsch.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, wo ist der Ärmel? Wo ist der Ärmel? Das fragt Florian Kohfeldt im aktuellen Sportstudio Thomas Skulski vom ZDF und damit hallo und herzlich willkommen in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 210. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und wir wollen über den 19. Bundesligaspieltag sprechen und einen Schwerpunkt auf Werder Bremen setzen und da werden wir auch viel über diese Ärmelaussage sprechen, über Schiedsrichterentscheidungen. Das war generell eines der Themen dieses 19. Spieltags und ich bin froh, dass ich nicht alleine darüber reden muss, sondern dass ich hier zwei Gäste bei mir begrüßen darf. Zum einen Stefan Rommel, freier Sportjournalist. Unter anderem schreibt er die Taktikanalysen für den Weser-Kurier. Bei Twitter ist er der @knallgöver. Servus Stefan.
Hallo.
Und außerdem mit dabei Arne Steinberg, auch freier Sportjournalist. Heute die Runde der freien Sportjournalisten. @ArnePoyol auf Twitter. Servus Arne.
Guten Tag.
Ja, wir wollen heute über den 19. Bundesligaspieltag sprechen. Vorher darf ich aber noch kurz Eigenpromo betreiben, denn es sind zwei Folgen im Rasenfunk erschienen in den anderen Formaten, die ja für so manchen Hörer und manche Hörerin ein bisschen untergehen. Nämlich zum einen ein Tribünengespräch mit Ralf Gunisch, anknüpfend an die knackige Sendung mit 5 Stunden 40 damals zu seiner Karriere, haben wir noch einmal mit ihm gesprochen und ihm eure Fragen gestellt. Möchte ich euch sehr ans Ohr legen und außerdem habe ich einen Kurzpass zu La Liga aufgenommen. Das war überfällig. Da haben wir jetzt schon seit mehreren Monaten nicht mehr drüber gesprochen. Würde ich euch auch empfehlen und an dieser Stelle ein Plädoyer halten. Ich bin bei Autobahnen bin ich fürs Tempolimit, bei Podcasts bin ich inzwischen für die Tempoerhöhung. Ich möchte euch allen empfehlen, probiert das mal aus. Erhöht mal die Geschwindigkeit in euren Podcast-Apps, wenn das eure App kann. 1,2-fache Geschwindigkeit kann jeder hören. Ich vermute, dass irgendwo bei 1,5 für euch das Optimum liegt. Ihr werdet nicht glauben, wie viel Zeit ihr euch damit spart und dass ihr trotzdem alles versteht. Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast sagt immer, Podcasts hören sich schlauer an, wenn man sie schneller hört. Das kann ich so definitiv bestätigen, denn ich habe für das Tribünengespräch mit Ralf Gunisch nochmal die alte Folge durchgehört und habe die natürlich in zweifacher Geschwindigkeit gehört. Ich bin ja nicht behämmert. Schlimm genug, seine eigene Sendung nochmal hören zu müssen. Und es ist viel, viel besser. Ich kann es wirklich allen nur empfehlen. Ihr werdet es mir danken. Also hebt das Tempolimit auf im Podcast-Bereich. Es wird euren Horizont erweitern. Dann habt ihr noch mehr Zeit für andere Podcasts. Ja, damit wollen wir aber beginnen mit diesem Bundesligaspieltag. Und wir schauen die Tabelle so ein bisschen von unten nach oben an. Und da beginnen wir mit dem ersten FC Nürnberg, der auf Tabellenplatz 18 liegt, auch nach diesem 19. Spieltag. Denn auch im 13. Spiel nacheinander gibt es keinen Sieg für den Klub. Diesmal fehlten wenige Zentimeter zur zwischenzeitlichen Führung. Die 1:2 Niederlage gegen Mainz hatte aber auch mit Fehlern vor den Gegentoren und auch mit einem starken Mainz 05 zu tun. Arne, warum hat es denn für Nürnberg in Mainz nicht zu einer besseren Leistung gereicht?
Ja gut, ich glaube, die Probleme, die der FCN hat, die sind ja jetzt schon seit längerer Zeit offenkundig. Und wenn man sich die nackten Zahlen anschaut mit 2 Siegen aus jetzt 19 Spielen, da muss man schon sehr lange nach dem Positiven suchen. Und was mich so ein bisschen erstaunt hat jetzt in der Vorbereitung auch auf das Spiel, war die positive Deutung von Trainer Köllner vor dem Spiel jetzt gegen Mainz. Der hatte das Spiel gegen Hertha dann nochmal zum Thema gemacht in der Pressekonferenz und das da besser verkauft, als es eigentlich war. Ich fand jetzt den Auftritt in Mainz etwas besser tatsächlich, aber ja, da kommt natürlich dann irgendwann die psychologische Komponente ins Spiel. Und da war natürlich diese Szene, wo das Abseitstor dann ja nicht gegeben wird, sehr, sehr bitter und dann am Ende verlierst du das Spiel dann 2-1. Das hilft natürlich in so einer Phase dann auch nicht einer Mannschaft weiter.
Absolut. Und eine der knappsten Abseitsentscheidungen, die man jetzt so erlebt hat, die kalibrierten Linien, jetzt wurden sie endlich mal eingesetzt. Mir ist gleich aufgefallen, wie dick eigentlich dann die eigentlichen Linien sind, mit denen das gezeigt wurde. Aber so ein halber Fuß war es dann wohl abseits von Srelak. Stefan, wenn man sich mal anguckt, wie Nürnberg und ja auch Hannover dastehen punktetechnisch, dann fällt einem auf, hat jemand bei Twitter herausgefunden an diesem Wochenende, die stehen sogar noch schlechter da, Entschuldigung Arne, als der erste FC Köln in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt. Gibt's denn was in dem Spiel jetzt gegen Mainz, wo du sagst, das ist ein Ansatzpunkt, wo man glauben könnte, beim FCN verbessert sich da was und vielleicht, es sind ja bisher nur 3 Punkte auf dem Relegationsplatz, tut sich da noch was?
Ja, genau, also es ist noch machbar, weil die zumindest noch 2 Mannschaften momentan zumindest in Reichweite sind. Das ist das die eine kleine positive Nachricht. Und die andere ist, dass sie jetzt in Mainz, wo es wirklich schwer ist zu gewinnen, das haben auch schon Topclubs in dieser Saison erfahren müssen, haben sie sich ja wirklich lange gut gehalten und wie ihr schon gerade eben ja zu Recht angekündigt habt, oder gesagt habt, war natürlich das 2:1 absoluter, also das nicht gegebene 2:1 der Knackpunkt in diesem Spiel. Mhm. Dann wird es, glaube ich, auch für Mainz schwer, dann gegen Nürnberg das Spiel dann tatsächlich nochmal zu drehen, um auch wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Also es ist halt ein bisschen phrasenschweinmäßig jetzt, aber es ist tatsächlich halt dann auch so, dass du, wenn du dann, wenn es dann eh schon schlecht läuft, dann hast du wirklich kein Glück. Und die Abseitsentscheidung, muss ich ehrlich sagen, ist für mich schwer nachvollziehbar. Die kalibrierten Linien sind schauen erstmal toll aus, aber man muss ja so viele Faktoren dann einfach dann unabhängig von der Linie auch immer noch mit berücksichtigen. Also wann verlässt zum Beispiel der Ball dann jetzt tatsächlich den Fuß von dem Passgeber? Das muss er alles.
Wann spielt er ihn? Inzwischen ist es ja nicht mehr, wann er ihn verlässt, sondern quasi wann.
Genau, also wann spielt er ihn? Wie ist es jetzt genau definiert? Es ist halt einfach nicht so, es bleibt halt schwammig für mich und da so eine Art Grauzone und es ist nicht klar getrennt. Und immer wenn ein Ermessungsspielraum da ist und der war jetzt in dem Fall dann auch gegeben, dann wird es halt einfach auch schwierig.
Ja, aber ist da Ermessensspielraum wirklich gegeben? Weil eigentlich also, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und also genau. Ich kann total verstehen, wie sehr das frustet, aber anhand der Bilder würde ich schon auch sagen, ganz, ganz, ganz knappes Abseits. Und dann ist es halt Abseits. Also ich glaube, Valentini hat danach auch gesagt, ob da nicht die Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl zeigen könnten. Finde ich halt bei so einer Sache wie Abseits schwierig, ehrlich gesagt.
Nee, das ist natürlich Quatsch. Also da kann man jetzt es gibt halt die Regeln und die lautet nun mal so. Aber ich bleibe halt, wie gesagt, dabei, dass man den genauen Zeitpunkt, also wer definiert den jetzt genau? Was ist es der Zeitpunkt für das Standbild, für die Linie? Das ist das, woran ich mich da jetzt ein bisschen stoße.
Ja, da hat mir auch gefehlt, dass das nicht mit eingeblendet wird, also in den US-Sportarten. Und ich glaube, bei der WM war es auch so, dass man in einem Picture-in-Picture, Bild-in-Bild gesehen hat, auf der einen Seite, wann wird jetzt das Bild angehalten, nämlich dann, wenn er den Ball berührt und dann hat man die Abseitslinie gesehen. Das hat mir auch tatsächlich da gefehlt. Aber davon abgesehen, Arne, Wie bewertet man jetzt, was der erste FC Nürnberg noch in dieser Saison so bringen kann? Ich fand in dem Spiel und auch wenn man jetzt das letzte Spiel auch noch mit dazu nimmt gegen Hertha BSC, hat mir vor allem die Kreativität gefehlt und dann so ein Spieler wie Löwen, der mir ganz positiv aufgefallen ist am letzten Spieltag, der schon einiges kann am Ball, der wurde jetzt geschont, unter anderem wegen Belastungssteuerung. Also da kann man ja dann auch nichts gegen sagen. Das ist ja sicherlich richtig, das zu machen. Aber meines Erachtens nach fehlt dann sofort gleich wieder Kreativität.
Ja, absolut, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das war offensiv schon ziemlich fehlerhaft zum Teil, gerade im Passspiel, dass man wirklich Schwierigkeiten hatte, dass man Pässe aneinander reiht und damit auch Sicherheit gewinnt. Und da muss ich auch zustimmen, war Löwen jetzt schon in der Vergangenheit wirklich ein guter Spieler, der das ein bisschen geordnet hat durch sichere Pässe, neben Hanno Behrens, der eher über die Physis kommt. Und dann eher die großen Räume abdeckt, ist eher in den kleineren Räumen und durch die Pässe ein bisschen stärker. Es ist dann natürlich auch so, dass vorne so ein bisschen die Verbindung fehlt zwischen den Spielern, gerade wenn es im Übergang dann vom Mittelfeld in den Angriff geht. Und da ist dann natürlich die Szene, ich muss leider nochmal drauf zurückkommen, wo sie das Tor erzielen, einer der wenigen Angriffe gewesen, die wirklich zielgerichtet waren und die auch gut ausgespielt waren. Und dann hast du eigentlich das Gefühl, okay, jetzt ist es ein Tor und jetzt haben wir uns so viel erarbeitet und führen jetzt auswärts relativ spät. Ja, und dass man sich da dann nicht von erholt unbedingt, wenn man das Tor dann aberkannt bekommt und sogar noch verliert, dann ist das quasi noch ein weiterer Tiefschlag. Von daher Ist es jetzt, wenn man konstatiert, nach den ersten beiden Spielen in der Rückrunde für Nürnberg, nach der Vorbereitung, natürlich nicht einfacher geworden. Und wichtig ist natürlich in so einer Phase, wir haben eben über den 1. FC Köln gesprochen schon, dass man in der Lage ist, Tore zu erzielen und dass man auch einen Plan hat, wie man Tore erzielen möchte. Und da muss ich auch sagen, ist es bei Nürnberg jetzt momentan nicht so ganz ersichtlich, wie sie eben die Tore erzielen wollen. Denn dass sie gerade in der Defensive auch Schwierigkeiten haben, Konter zu verteidigen, das hat man dann später im Spiel auch noch gesehen, hat sich auch bewahrheitet und dann haben sie das Spiel eben auch verloren. Mhm.
Vielleicht eine Sache noch zu dieser ganzen Kreativitätsgeschichte. Wenn da jetzt, also jetzt saßen da auf der Bank dann Löwen, Kerk, Kubo saß auf der Bank. Das sind für mich dann schon Spieler, die eigentlich in diesem Kader so mit die spielerisch stärksten Spieler sind, die auch ein gewisses strategisches Gefühl für so ein Spiel mitbringen. Und die anderen, die jetzt angefangen haben, das sind entweder physisch starke Spieler wie Behrens, der natürlich gesetzt ist, ist ja klar, aber halt dann auch diese Dribbler, so Misicjan und dieser Pereira, die kommen ja eher über so Dribblings und so. Also es ist halt nicht so auf, wie soll ich sagen, platt formuliert auf so durchdachtes Passspiel angelegt, das ganze Spiel. Und dann wird es natürlich schwierig. Und da kann ich, also es wird mit Sicherheit Gründe geben, warum diese Spieler auf der Bank sitzen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich mehr in Anführungszeichen planvollen Fußball spielen will, dann wäre es vielleicht angebracht, den einen oder anderen dann doch auch zu bringen. Gerade Kubo ist ja eigentlich im Zentrum ein Spieler, der schon relativ viel mitbringt, der es aber jetzt in Nürnberg irgendwie noch nicht gezeigt hat, auch in der Hinrunde. Mhm.
Bringt uns ja auch so ein bisschen zu Mainz 05, wo ich sagen würde, Stefan, die haben einen sehr guten Plan und der scheint sich immer mehr zu verfestigen. Also nicht nur dadurch, dass man natürlich mit jedem Sieg dann auch weiter nochmal eine breitere Brust bekommt und jetzt stehen sie schon bei 27 Punkten, jetzt fängt das schon an, der berühmte Eiertanz in den O-Tönen. Ja, vielleicht gucken wir jetzt auch langsam mal nach oben, aber natürlich erstmal wollen wir uns nach unten absichern. Also der Klassiker von der Mannschaft, die sich aus dem Abstiegskampf zumindest für den Moment auf jeden Fall sicher befreit und dann ein bisschen neue Saisonziele sich stecken kann. Das scheint ja bei Mainz 05 jetzt zu erwarten zu sein. Wie gefällt dir denn, was da die 05er machen und warum klappt das eigentlich auch gegen jedes Team jetzt inzwischen? Also nicht nur gegen jemanden aus dem Tabellenkeller, sondern sie schlagen sich ja auch sehr gut gegen spielerisch bessere Gegner.
Der Schlüssel ist meines Erachtens ganz klar der Trainer, Sandro Schwarz, der hier wirklich was aufbauen, im Begriff ist, wirklich was aufzubauen, wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft anguckt, jetzt nur mal die ersten beiden Spiele jetzt von der Rückrunde vergleicht mit den beiden Spielen, also mit den Parallelspielen sozusagen der Hinrunde, das Spiel gegen Stuttgart jetzt und gegen Nürnberg, dann hatten sie gegen Stuttgart ja auch ordentlich Glück beim 1-0 am ersten Spieltag damals, durch einen Bartstuber-Fehler und ein halbes Jahr später in der Rückrunde steht es dann nach 17 Minuten 3-0 im Auswärtsspiel. Und gegen Nürnberg war es genauso. Da wurden sie vom Club in der Hinrunde in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger überrannt und haben mit mehr Glück als Verstand dann noch einen Punkt mitgenommen. Und jetzt spielen sie so ein Spiel dann natürlich auch mit einer glücklichen Schiedsrichterentscheidung jetzt, aber spielen so ein Spiel dann halt ruhig zu Ende und gewinnen das dann auch. Also man sieht schon, dass die Mannschaft sich zwar langsam, aber stetig verbessert und da muss man ganz klar einen Trainer nennen, der das. Und wenn du sagst, halt sich auch gut einstellen kann auf verschiedene Gegner, ob die jetzt zu Hause gegen Dortmund spielen und denen Schwierigkeiten machen oder jetzt halt gegen Nürnberg, da sieht man schon, dass das sehr planvoll vonstatten geht und das halt auch, glaube ich, aus der Entfernung natürlich betrachtet in Mainz dann auch die entsprechende Ruhe da ist, um dann auch arbeiten zu können. Nachdem sie ja auch mal eine Zeit lang, vor anderthalb Jahren, glaube ich, mich zu erinnern, ein bisschen unruhigere Zeiten hatten.
Ja, klar, das war noch unter Martin Schmidt der Wechsel und ja auch die erste Zeit unter Sandro Schwarz war ja auch
dann, mit Schwarz schon, genau, ja. Genau. Ich kann mich noch an Abende mit Fanclub-Vertretern erinnern, wo man Dinge wirklich grundsätzlich besprechen musste. Das war dann auch schon anders, aber momentan funktioniert es offenbar ganz gut.
Es gab die Situation, dass in der letzten Saison, ich glaube so 7, 8 Spieltage vor Schluss, Ruven Schröder sich hingestellt hat und gesagt hat, nein, also wir werden definitiv bis Mai mit Sandro Schwarz weitermachen, egal wie jetzt die weitere Saison verläuft. Also es zeigt schon, wie kritisch es damals war und da hatte man, also da gab es so 2, 3 ganz wichtige Siege, mit denen man sich dann die notigen Punkte geholt hat in Berlin. Man hat, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig 3-0 oder so gewonnen und das war aber noch eine ganz andere Art von Fußball. Das zeigt eben den Entwicklungsaspekt ganz gut. den du ja angesprochen hast. Und was mir aufgefallen ist, Arne, war jetzt gegen Nürnberg wieder, wie wichtig die Außenspieler bei Mainz 05 einfach sind. Also die Zentrale steht, ist auch aus sich heraus kreativ, aber wenn du Brosinski und wenn du Aaron, wenn du die in 1-gegen-1 Situationen bekommst, dann hast du gegen viele Gegner einen Wettbewerbsvorteil in der ersten Liga.
Ja, das stimmt. Also gerade Aaron würde ich da hervorheben. Das ist wirklich ein ganz besonderer Spieler. Spanischer U21-Nationalspieler und jedes Mal, wenn man in einer Mannschaft, die ohnehin jetzt, wie wir eben schon gesagt hatten, einen relativ guten Plan hat mit Ball, einen Spieler hat, der von der Außenposition viel Einfluss auf das Spiel nehmen kann und dann eben auch das Spiel seiner Mannschaft so ein bisschen beherrscht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es ein spielmachender Außenverteidiger ist, aber zumindest hat er Qualitäten mit dem Ball und traut sich in 1-gegen-1-Duelle und da ist er auch, wie man beim 1-0 gesehen hat, wo er den Elfmeter rausholt, ganz entscheidender Faktor. Und Brosinski sowieso, ne? Über seine Standardstärke braucht man nicht zu reden. Die Eckbälle, die Freistöße, die er mit hoher Qualität reinbringt, auch den Elfmeter hat er geschossen, das ist dann schon eine Bank. Und wenn sich da dann wirklich langfristig was entwickeln kann im Zusammenspiel, dann ist das eine solide, gute Basis, wo viele Mannschaften in der Bundesliga auch Probleme haben auf diesen Positionen.
Ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt das, was ich an Mainz 05 gerade so mag. Du hast da Mateta, Kunde, Boetius, Aaron, also diese ganzen jungen, zu großen Teilen ja auch erst relativ frisch verpflichteten Spieler, wo man sagt, okay, einfach geiles Auge gehabt, Niakate ja gerade nicht zu beobachten, aber dann eben hast du auch ein Brosinski und meine Lieblinge in dem Spiel waren jetzt Hack und Bell, die haben alles rausverteidigt, haben zusammen 6 abgefangene, 13 geklärte Bälle, Bell hat 9 von 10 Luftduellen gewonnen, Hack hat 7 von 10 gewonnen, also hoch in den Strafraumflanken bei Mainz kann man machen, muss man aber nicht auch unbedingt machen. Im Spielaufbau fast ohne Makel, Hack hat in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von 100% und das mag ich irgendwie, dass das so ein Zusammenspiel ist, dass es nicht nur die jungen Neuverpflichtungen sind, sondern auch so ein paar gestandene Mainz 05er, bei denen man sich eher fragt, so das alte Willi Landgraf-Phänomen, wann werden sie denn jetzt eigentlich mal von einem Jüngeren auf die Bank verdrängt, aber sie haben halt noch ihren Platz, das mag ich irgendwie, das ist eine schöne Kombination.
Ja, die Entwicklung ist positiv bei diesem Verein. Ich glaube, das kann tatsächlich ein Vorbild sein für viele andere Mittelklasse-Vereine, sagen wir mal, in Deutschland, die jetzt nicht über das große Finanzkonto verfügen, aber durch gezieltes und gutes Scouting, durch Geduld mit dem Trainer eine langfristige Idee entwickeln und dann jetzt in dieser Saison wahrscheinlich schon früh den Klassenerhalt sichern. Also das ist der Weg und da ist Mainz gut unterwegs.
Ja, und die Nahtstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiverein ist jetzt nicht nur durch Sandro Schwarz, sondern auch durch die ganze Clubphilosophie wirklich enger als bei anderen Vereinen. Für Mainz geht's jetzt weiter in Augsburg dann. Da haben wir ja vielleicht so einen Mittelklasseverein, der sich daran auch orientieren könnte, wobei da hier ein ähnliches Konzept mit Manuel Baum gefahren ist. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Und dann zu Hause gegen Leverkusen. Und der erste FC Nürnberg empfängt jetzt dann Werder Bremen, tritt dann auswärts beim HSV im DFB-Pokal an und reist dann nach Hannover, womit wir gleich beim nächsten Team im Tabellenkeller gelandet werden, über das ich jetzt gerne sprechen wollen würde. Hannover 96, Tabellenplatz 17 bei Dortmund mit 1-5 verloren. Und wie wir jetzt wissen, Stefan, Andreas Breitenreiters Zeit ist damit zu Ende. Thomas Doll steht vor den Toren. Da finde ich es immer ein bisschen schwierig, das zu bewerten, ohne dass wir jetzt was gesehen haben von Thomas Doll. Zumindest ich habe jetzt bis auf ein paar TV-Expertenauftritte wenig von ihm gesehen. Deswegen würde ich gerne beim Spiel erstmal bleiben. Wie hat dir denn da Hannover 96 gefallen in Dortmund?
Eigentlich ganz gut. Also die erste Halbzeit war richtig gut, nicht nur statistisch gesehen, mit mehr Torabschlüssen zum Beispiel. Es war, glaube ich, so nicht zu erwarten, gerade nach dem doch sehr schwachen Spiel gegen Werder in der Woche davor, dass sie da jetzt als Tabellenletzter beim Tabellenführer so auftreten. Aber war tatsächlich einigermaßen mutiger Auftritt, auch mit Torchancen. Ich bezweifle, dass sie das Spiel gewonnen hätten, selbst wenn sie, oder auch gepunktet hätten, selbst wenn sie da in Führung gegangen wären. Aber es hätte dann zumindest eine andere Dynamik sich entwickelt. Und wer weiß. Aber an und für sich war das tatsächlich ein überraschend erfrischender Auftritt, gerade in der ersten Halbzeit, aber dann natürlich die 3 Gegentore innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so. Genau. In der zweiten haben dann natürlich alles gekillt. Also eigentlich war es mit dem zweiten Tor dann schon vorbei, mit dem zweiten Gegentor schon vorbei. Und dann geht es halt dahin und dann sieht man dann halt auch, wie wie fragil das da alles ist. Also wirklich alles ist, wie schlecht die Mannschaft beieinander ist, wie die mit Rückschlägen halt schwer umgehen kann und es dann einfach mehr oder weniger über sich ergehen lässt. Ja. Also am Schluss steht halt wahrscheinlich von vielen im Vorfeld in der Art erwartetes Ergebnis, aber eigentlich war die Leistung gar nicht so verheerend, wie es 5 Gegentore jetzt aussagen wollen.
Ja, so ein klassisches einerseits, andererseits, Arne.
Ja, absolut. Also wenn man sich den XG-Wert anschaut, natürlich ein typisches Favre-Spiel. Ich glaube, Dortmund kommt auf 2,7 insgesamt bei dem, was ich mir jetzt angeschaut hatte, und schießen halt 5 Tore. Und gerade das zweite Tor war natürlich der Knackpunkt, ne? Also das darf einem Außenverteidiger in der Bundesliga nicht passieren, dass er in so einer Szene, in dem Gegnerdruck ins Dribbling geht und den Ball verliert. Und wir hatten eben schon über die Rolle der Außenverteidiger gesprochen. Ich meine, Albornoz als Wingback quasi auf der rechten Seite als Linksfuß. Da dachte ich mir auch schon bei Spielbeginn, okay, ob das jetzt unbedingt so gut geht, weiß ich nicht. Dann hat er seine Sache eigentlich ganz solide gemacht und verliert dann nach einer Stunde den Ball im Dribbling gegen Hakimi, der noch presst vorne in vollem Tempo. Also das darf natürlich nicht passieren, dass man in so einer Phase, in so einer Situation ins Dribbling geht und damit brachen dann eben alle Dämme, ne? Und dann kommt dann auch so ein Ergebnis zustande. Was dann natürlich in der Bewertung schwierig ist, denn die 60 Minuten zuvor waren wirklich in Ordnung.
Eine Sache noch ganz kurz zu dem zweiten Gegentor. Natürlich ist es alles richtig, was gesagt wurde und so wie es auch festgehalten wurde, dass der da niemals ins Dribbling gehen kann am eigenen oder im eigenen 16er, glaube ich sogar. Allerdings fand ich den Pass auf ihn auch schon echt übel. Ja, also wirklich übel. Ein hohes Zuspiel im eigenen 16er von der Torauslinie auf die andere Seite des 16ers zu spielen, das sieht man in der Bundesliga eigentlich nie.
Ja.
Ich glaube, Anton war das. Und der Ball ist ja auch ewig unterwegs. Und ich glaube, wenn der flach gespielt worden wäre, nur mal angenommen, und hätte halt eine halbe Sekunde weniger Flugzeit, dann wäre Hakimi auch gar nicht, wäre vielleicht auch gar nicht erst dahin gelaufen, weil der hat ja gesehen, oh, da ist jetzt aber mal ein klassischer Tricker, jetzt gehe ich mal mit 100 km/h drauf, und so war es dann halt auch. Natürlich muss er den dann einfach wegspielen, zur Not einfach ins Ausschießen, was auch immer. Das ist schon klar, aber in die Situation darf er halt auch erstmal gar nicht kommen. Also der Pass an sich war schon eine Einladung für Dortmund.
Ja, das ist mir auch generell aufgefallen. Hannover 96 hat noch beim Stand von 0-4 Abstöße kurz ausgeführt. Also ist quasi in den Mustern geblieben, in denen man trainiert, in denen man seinen Fußball spielen möchte. Was ich gut finde, aber was eben bestraft wird, wenn dir dann die Sicherheit in diesem Spiel komplett fehlt. Und das hast du ja gemerkt, also nicht nur in diesen 7 Minuten da, 60., 62., 67., wo es dann eben auch durch Fehler dann diese 3 Gegentreffer gab, sondern eben auch in vielen anderen Situationen, wo Dortmund nicht mal wirklich herausragend gut pressen musste, sondern einfach nur da sein musste, um dann von Fehlern zu profitieren. Und das fand ich auf der einen Seite bemerkenswert, dass Hannover 96 da an seinem Spielstil festhält. Auf der anderen Seite könnte man es natürlich aber auch naiv nennen, beziehungsweise vielleicht haben da dann auch die Leute gefehlt, die auf dem Feld gesagt haben, okay, gut, kommt Leute, ich nehme das jetzt in die Hand, ich versuche das jetzt zu beruhigen, und wenn ich jetzt aber in Probleme komme, dann schlage ich den Ball halt lang. Ich meine, man hat ja mit Hendrik Weitern zumindest einen Zielspieler, den man dann ja auch adressieren kann mit so langen Bällen. Aber es ist halt auch schwierig. Also ich meine, was erwarten wir von Hannover 96 beim BVB? Und das haben wir ja letztlich jetzt auch schon eingebaut. Und Stefan, wenn du vorhin sagst, sie hätten es ja vielleicht auch, wenn sie in Führung gegangen wären oder wenn sie diesen Strafstoß bekommen hätten durch Sarin Rin-Basé, der da von Delaney gefoult wurde. Die Wahrscheinlichkeit wäre trotzdem relativ hoch gewesen, dass es ja trotzdem gegen Hannover 96 gekippt wäre in diesem Spiel, weil es ist einfach ein Klassenunterschied. Muss es ja auch fast sein, wenn Tabellen 17. gegen den Tabellenersten spielt.
Aber muss ich dann nach so einem Spiel den Trainer entlassen? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
Das ist natürlich schwierig, aber irgendwie, also es war ja die Woche davor schon am Samstagabend beim Spiel gegen Werder, war ich im Stadion und auch in der Mixzone, und da war schon, ja, es war ein offenes Geheimnis, dass es jetzt eigentlich an dem Wochenende dann schon beendet wird, und da gab es ja nochmal die Rolle rückwärts, warum auch immer jetzt, da kann es jetzt verschiedene Gründe geben, vielleicht waren sie noch nicht so weit in der Entscheidungsfindung für den Nachfolger oder muss man intern noch Sachen klären, keine Ahnung, Abfindung und so weiter, was da halt alles zu regeln ist, aber da war es da ja eigentlich schon so weit, und es hat Breitenreiter halt wirklich nochmal tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes alles versucht, umgestellt, taktisch umgestellt, Grundordnung umgestellt. Ich glaube, 6 oder 7 neue Spieler ins Spiel gebracht im Vergleich zur Vorwoche. Also mehr konnte er jetzt nicht mehr machen.
Absolut.
Und, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dumm gelaufen, dass man dann halt in Dortmund spielen muss. Vielleicht hätte es mit dem Heimspiel gegen Freiburg anders funktioniert, aber
ja. Ja, und das Pech ist ihm auch einfach hold geblieben. Also Sahin Rembazi musste dann in der 43. Minute ausgewechselt werden. Das ist einer von denjenigen, der dann auch nochmal eine offensive Qualität und vor allem eine Geschwindigkeit reinbringen konnte, die du gegen Dortmund definitiv auch brauchst, wenn du irgendwie offensiv Land sehen willst. Also das kommt halt noch mit dazu bei Hannover 96, eine Melange aus ganz vielen Gründen, und da gehören halt die Verletzten auf jeden Fall mit dazu. Und auch in dem Spiel hat man gesehen, dass das einfach nochmal ein weiterer Rückschlag für Hannover war, der noch nichts mit Gegentreffern zu tun hatte. Ja, lass noch kurz über Dortmund sprechen. War ja dann letztlich ein überzeugender und sicherer Sieg. Stefan, ist dir noch irgendwas aufgefallen in dem Spiel, wo du sagst, das fandest du jetzt bemerkenswert, oder war das einfach das Dortmund, wie wir es jetzt eigentlich auch schon 18 Spieltage davor gesehen haben?
Ja, ich glaube eher letzteres. Also das war eigentlich, finde ich, ein klassisches Dortmund-Spiel, wie Arne gerade eben schon gesagt hat. Eigentlich nicht haushoch überlegen über weite Phasen des Spiels, sondern halt einfach brutal effizient mal wieder vorm Tor. Mit, glaube, abgesehen von einer oder zwei Reus-Chancen in der ersten Halbzeit, die einem einmal drüber löffelt und dann einen Pfosten trifft. Sonst die 5 Schüsse danach waren fast wieder alle drin. Reicht halt dann. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, die brauchen so ein Tor, um dann die Schleusen zu öffnen, das dann halt richtig abgeht, aber das schießen sie halt dann auch. Also für mich war das ein klassisches Dortmund-Spiel, so wie sie bisher jetzt auch aufgetreten sind in der Saison.
Ja, so klassisch fand ich es jetzt nicht. Also gerade auch auf der Innenverteidigerposition haben sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, und da muss man einfach sagen, also Weigel letzte Woche in Leipzig auf einer Position, die nicht seine eigentliche Position ist, unter hohem Druck wirklich ein gutes Spiel gemacht, und gegen Hannover dann natürlich mit etwas weniger Druck vom Gegner auch, also wieder herausragend. Also gerade in der Spieleröffnung fand ich wirklich gut, also sogar so gut, dass man fast sagen kann, dass er gespielt hätte wie auf seiner angestammten Position. Das hat mir wirklich extrem gefallen, wie er diese Aufgabe löst. Immer mit 1-2 Kontakten direkt den Ball nach vorne gespielt, also wirklich extrem stark auf der Position, finde ich.
Und dann hat halt Dortmund diese wahnsinnige Ruhe, die sich vor allem halt in der zweiten Halbzeit zeigt, finde ich. Also 27 Tore gemacht in der zweiten Hälfte, nein, Entschuldigung, sogar 32, ich habe die in der Nachspielzeit noch vergessen, in beiden Kategorien, also sowohl 46. bis 90. Minute sowie 90 plus x Minuten hat niemand mehr Treffer gemacht als der BVB, nämlich insgesamt 32, allein 5 eben ab der 90. Minute ansteigend. Und ich finde, genau das merkt man eben den Spielen von Dortmund an, dass das jetzt inzwischen wie so ein sicheres Wissen in den Köpfen und Beinen aller Spieler drin ist und die deswegen auch das mal so ruhig angehen können. Und sie haben eben das Vertrauen drauf, auch das berechtigte Vertrauen. In der zweiten Halbzeit werden wir entweder nachlegen können von der Bank, oder wir werden aus uns selbst heraus es schaffen, die Treffer zu erzielen. Es macht ja auch was mit dem Gegner, dass wir ihn mit unserer Geschwindigkeit immer wieder fordern. Und dann musst du ja nur ein Laufduell in der zweiten Halbzeit gewinnen, um es jetzt mal zu verkürzen, und kannst in Führung gehen. Und ich glaube, daher kommt auch diese Sicherheit, die du auch angesprochen hast, Stefan.
Ja, also zwei Dinge dazu vielleicht noch. Mich würde tatsächlich immer noch interessieren, wie sie mal mit 2 verlorenen Spielen am Stück umgehen. Das hatten sie halt noch nicht.
Tja, also vielleicht werden wir das auch nicht mehr erleben, Stefan.
Vielleicht werden wir das auch nicht mehr erleben, das ist durchaus richtig, ja. Und was ich mich immer frage, ist, also wie lange geht dieses, solange die gewinnen, ist ja alles okay. Aber wie lange geht's halt gut, jetzt in Anführungszeichen, dass wirklich wichtige Spieler oder Spieler, die sich selbst das Verständnis von sich Selbstverständnis haben, auch Startspieler zu sein, dann auf der Bank sitzen. Also wenn Pulisic jetzt draußen sitzt, klar, der geht jetzt zum Saisonende weg. Aber der muss halt ruhig bleiben. Jetzt ist Schmelzer wieder da, aber der hat momentan ja meines Erachtens keine Chance, in die Mannschaft zu rücken, wenn Hakimi so weiterspielt. Alcacer, Götze wechseln sich halt quasi immer wieder ab. Also eher eigentlich Götze als Startspieler. Aber so auf Dauer jetzt für so ein Alcacer, klar, trifft er quasi in jedem Spiel, in dem er dann eingewechselt wird. Aber also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Auch Dahoud, der relativ selten spielt, weil einfach Witzel und Delaney quasi gesetzt sind. auf der Position. Und wenn dann die Innenverteidiger wieder zurückkommt, dann kommt ja auch noch Weigl dazu. Es wird schon immer noch schwierig werden. Also da müssen wir mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt im Laufe der Rückrunde.
Ich glaube, da hilft es halt sehr, Tabellenführer zu sein. Also selbst sollte Dortmund jetzt mal 2 Spiele in Folge verlieren, dann hätte, wenn der FC Bayern überhaupt dann auch alle Spiele gewinnt, er ja tatsächlich auch erst aufgeschlossen und wäre punktgleich. Und aktuell sieht es in der Tordifferenz ja auch noch besser für den BVB aus. Wahrscheinlich hilft es da halt einfach auch, dass solche Konfliktherde gar nicht zu Konfliktherden werden.
Ja, absolut. Ich will da auch nichts den Dortmund nichts andichten oder so, aber es ist trotzdem interessant, finde ich. Mhm.
Es wird jetzt auch interessant weitergehen für den BVB, nämlich in Frankfurt am nächsten Spieltag, dann zu Hause gegen Werder im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Also 3 sehr anspruchsvolle und aus unterschiedlichen Gründen anspruchsvolle Spiele, 2 davon zu Hause. Hannover 96 wird jetzt auch 2 Heimspiele haben, allerdings ohne DFB-Pokal, nämlich gegen Leipzig und dann gegen den ersten FC Nürnberg. Also sagen wir mal, Thomas Doll hat die Zeit bis zum Nürnberg-Spiel. Und das ist dann wirklich, wirklich wichtig. Beide 11 Punkte aktuell, erklärt sich von alleine, warum da dann was gehen sollte für Hannover 96, wenn man irgendwie wieder Hoffnung schöpfen möchte in der Tabelle. Beim Prinzip Hoffnung, beim Wort Hoffnung sind wir auch beim VfB Stuttgart angelangt und vielleicht auch ein bisschen beim FC Bayern. Ich weiß nicht, wie man das bewerten möchte. Wir reden über ein Sonntagnachmittagsspiel, wo der FC Bayern auf die 5:1 Vorlage des BVB reagieren musste und dann nur mit 4:1 nachsetzen konnte. Und diese Polemik untergräbt jetzt dann aber, Stefan, dass Stuttgart das ja doch über weite Teile des Spiels so gut gemacht hat, dass man wieder die alten Bayern wieder erkannt hat. So ein bisschen die Frage, Henne-Ei, was ist da die Kausalität für was oder ist es beides einfach nur Zufall? Wie hat dir denn der VfB gefallen in München?
Ja, der hat mir eine Zeit lang ganz gut gefallen. Also so nach 10 Minuten in der ersten Halbzeit bis zum Halbzeitpfiff war das völlig in Ordnung. Wie sie es gespielt haben und was sie vorhatten. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es war ja im Vorfeld schon die Diskussion über diesen Begriff Bonusspiel und so haben sie es, glaube ich, dann auch angenommen. Gerade nach dem frühen 0:1 dann sehr fatalistisch ein bisschen auch zu sagen, ja, jetzt versuchen wir es einfach mal. Und das Spiel gegen Bayern war tatsächlich, glaube ich, jetzt fast das leichteste in der kompletten Rückrunde, die jetzt noch die, abgesehen von den anderen Spielen, die jetzt noch anstehen, weil klar konnten sie da jetzt relativ wenig verlieren und man weiß halt auch ganz genau, was der Gegner schon macht und wie ich da jetzt dagegen vorgehen kann. Also Bayern ist einfach ja ein gelerntes Muster, auch wenn die mittlerweile längst schon verbessert sind. Aber man weiß ja ungefähr, auf was man sich einstellen kann bei so einem Auswärtsspiel in München. Aber jetzt zum Beispiel nächste Woche gegen Freiburg, das wird halt ganz anders und da kommt es halt drauf an und da kann man wirklich sehen, wie weit sie dann jetzt schon sind. Wobei die Tendenz, glaube ich, schon leicht nach oben geht. Das Mainz-Spiel vor einer Woche war natürlich eine Stunde lang oder 17 Minuten lang eine ziemliche Katastrophe, aber man konnte danach dann auch wieder bei dem klaren Rückstand dann, auch sehen, was grundsätzlich schon möglich ist und dass sie sich in der Offensive tatsächlich beginnen zu verbessern. Was ja das ganz große Problem war, noch größer als die vielen Gegentore sogar meines Erachtens, dass die Mannschaft halt nicht in der Lage war, in der Hinrunde sich mal mehr als 2 Torchancen pro Spiel rauszuspielen. Und ich glaube, da könnten auch oder werden auch die Zugänge mit Zuber und Eswein noch helfen, weil einfach jetzt deutlich mehr Geschwindigkeit da ist. Mhm. Und auch Spieler sind, die, man hat es gestern bei Zuber auch gesehen, denen garantiert nicht alles gelungen ist, aber der halt wirklich bis zum Schluss immer wieder aggressiv war und angelaufen ist und alles in hohem Tempo gemacht hat. Und das war ja beim VfB in der Hinrunde nicht bei allen Spielern der Fall.
Ja, guter Hinweis. Zuber ist mir auch aufgefallen, Arne. Der hat vor allem auch so eine gewisse Präsenz in den Zweikämpfen gehabt. Also der hat den Ball nicht sofort verloren, wenn da ein Bayern-Spieler ihm auf den Füßen stand, sondern hat sich da auch ganz gut durchgesetzt und dann eben dieses Tempo aufgenommen, hat ja auch mit den Großchancen und hat er ja auch zu tun gehabt. Also unter anderem ja diese große Chance in der, ich muss gerade nachgucken, es war die 33. Minute, wo er auf Donis flankt und der dann direkt abnimmt und Neuer anschießt, Neuer gut reagiert, je nachdem, wie man es sehen mochte. Aber Zuber hat da schon was verändert beim VfB.
Ja, finde ich auch. Also gerade das Tempo im Anlaufen hat mir über weite Strecken wirklich gut gefallen. Da sind sie mit hoher Intensität angelaufen im 4-4-2 und haben immer wieder für Stress gesorgt, auch bei den Bayern. Also nicht nur Zuber, sondern auch Esswein auf der anderen Seite. Und auch im Zentrum mit Gonzales und Donis war das an sich ein gutes Ansinnen, eben mit dem Tempo dann die Bayern vor Probleme zu stellen. Und das hat ja auch funktioniert. Also ich glaube, es ist natürlich für Hannover schwierig, wenn sie nach Dortmund fahren, und ist für Stuttgart genauso schwierig, wenn sie nach München fahren. Und sie haben jetzt beide am Ende relativ hoch verloren, aber ich glaube, in der Analyse überwiegen dann bei beiden, gut, das wird jetzt bei Hannover der Herr Doll übernehmen, überwiegt bei beiden dann trotzdem das Positive. Also gerade für Stuttgart war es ja auch wirklich eine Auszeichnung, dass die ersten beiden Bayern-Tore Chaos-Tore waren. Also wo irgendjemand im Strafraum an den Ball kommt und einfach draufknallt und dann fällt irgendwie ein Tor. Das war ja jetzt nichts unbedingt Herausgespieltes, wo der VfB irgendwie hergespielt wurde oder man nichts ausrichten konnte. Das war dann eben das Szenario für die beiden ersten Tore. Und wenn du eben in München dann auch zurückliegst, wird es natürlich schwierig, klar. Und da ist es dann natürlich umso positiver, dass man Dinge aus so einem Spiel herausziehen kann, an denen man sich in einer schwierigen Situation auch ausrichten kann.
Ja, das stimmt, wobei ich würde da so ein bisschen gegenargumentieren wollen. Ich finde, das erste Tor von Thiago, da kann man auch durchaus den Rückraum ein bisschen besser abdenken, und vor allem dann dieses Eigentor von Gentner, was mir da überhaupt nicht gefallen hat, war vorher, wie Kempf Anzieler quasi schon den Ball hat und der will ihn sich noch rüberlegen und dann aus dem Strafraum schießen, und dann hat ihn aber Lewandowski, glaube ich, schon direkt sofort wieder geklaut und legt dann eben quer auf Gnabry, der dann abzieht. Und da habe ich mir gedacht, das ist wieder so eine klassische Situation. Klar, Sofa-Perspektive, alles nicht so einfach auf dem Platz, aber der Ball muss doch einfach aus dem Strafraum raus, den kannst du dir nicht noch querlegen. Und ich fand, dass Kempf jetzt zum zweiten Spiel in Folge ein paar von diesen leichteren Nachlässigkeiten drin hatte, die halt dann im schlechtesten Fall auch sofort mit dem Gegentreffer bestraft werden.
Genauso sehe ich es auch. Also Kempf war wirklich einer der ganz wenigen Lichtblicke in der Hinrunde. Der war ja länger verletzt dann auch, hat nicht gespielt, und als er dann da war, war er wirklich von 0 auf 100 voll da und war quasi immer der beste Abwehrspieler, den der VfB hatte. Absolut zuverlässig, und er hat jetzt gestern beim ersten Tor darf er den Gegner natürlich nie so drehen lassen und muss die Innenbahn zumachen für den Pass. Mhm. Und beim zweiten hat er den Ball schon auf dem rechten Fuß und knallt ihn nicht einfach weg. Der Zieler lag ja noch am Boden, da gab es einen Zusammenprall vorher. Dann haue ich den Ball ins Aus und dann ist Ruhe. Und dann kann ich da nicht anfangen rumzufummeln. Und das ist halt das Tragische beim VfB jetzt, wenn man so will, dass in jedem Spiel ein anderer halt einen Bock schießt. Also man kann sich einfach in dieser Mannschaft nicht drauf verlassen, dass die mal 90 Minuten lang alle mehr oder weniger fehlerlos bleiben und nicht und keiner dabei ist, der mal einen riesen Bolzen reinhaut. Und das kriegen sie halt überhaupt nicht hin. Und deswegen gibt's auch diese Flut an Gegentoren jetzt. Ich glaube, 12 in den letzten 4 Spielen. Das geht halt nicht. Also abgesehen davon, dass es offensiv nicht immer noch hakt, zwar besser wird, aber immer noch hakt, kann man so natürlich nicht bestehen. Das wird halt nicht gut gehen. Ich kann zu Hause gegen Mainz 3 Gegentore kassieren nach 70 Minuten. In München kann man jetzt sagen, ja, da kann man schon mal 4 schlucken, aber das hätte jetzt nicht sein müssen gestern. Mhm. Also die Bayern waren jetzt nicht so überragend, dass sie die da auseinandergespielt hätten und dass man da mit 4 Gegentoren nach Hause fahren muss.
Ja, dennoch glaube ich, ist es ja für den VfB auch ein bisschen eine veränderte Situation. Also gegen Bayern standen ja 3 Winterneuzugänge direkt in der Startelf, und dass das dann natürlich noch nicht alles zu 100% läuft, ist es, denke ich, auch normal. Und Kabak fand ich aber an sich für sein Debüt als 18-Jähriger in der Bundesliga relativ solide. Also ein paar wirklich gute Aktionen am Mann direkt. Und ja, also wenn er noch nicht viele Tage mit der Mannschaft trainiert hat, dann kann man da jetzt auch nicht verlangen, dass er sofort zu 100% da ist.
Ne, absolut, gebe ich dir absolut recht. Und es war auch eigentlich gut anzugucken und über weite Strecken auch wirklich ordentlich. Was mir dann gestern am Spiel, was ich mir als erstes gedacht habe, ist natürlich erstens, wie geht's dann jetzt am kommenden Wochenende gegen Freiburg? Mhm. Völlig anderes Spiel. Und was passiert mit Gomez? Also, dass es gestern gegen München so gut funktioniert hat, lag halt zu ganz, ganz großen Teilen auch daran, dass Gomez nicht dabei war sozusagen, weil man halt ganz anders pressen kann ohne ihn, mit eben Donis und Gonzales und den beiden Flügelspielern, die da mit involviert sind, als mit ihm. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich kenne genügend Leute, die vorm Spiel behauptet hatten, als so aufkam, ja, Gomez könnte draußen sitzen. Und es war ja auch vor der Saison angekündigt, dass er ab und zu mal bei einem, gerade beim Auswärtsspiel mal draußen sitzen könnte, wenn man halt einfach anders pressen mag. Dass einige Leute im Vorfeld schon gesagt haben, oh, dann spielt der VfB ja zum ersten Mal mit 11 Spielern. Das ist natürlich sehr hart und sehr polemisch auch. Aber da steckt schon auch ein bisschen Funken Wahrheit drin. Gomez ist halt einfach, wie er schon immer war, der klassische Vollstrecker, aber es muss halt drumherum halt um ihn auch passen. Und wenn der Trainer dann so wie jetzt am Sonntag gegen die Bayern das Gefühl hat, das reicht mir nicht als deine quasi mehr oder weniger einzige Stärke, dann verändere ich halt was. Und deswegen bin ich sehr drauf gespannt, was am Freitag, was am Wochenende aufstellungstechnisch passieren wird beim VfB.
Ja, in der Tat. Vor allem sind das jetzt dann zwei interessante Spiele. Heimspiel gegen Freiburg, Auswärtsspiel in Düsseldorf. Das sind die nächsten beiden Partien beim VfB. Lasst noch kurz über Bayern sprechen, Arne. Da hat man, also man kann natürlich nach dem 4:1 wieder mal eigentlich jede Statistik hervorziehen, dann spricht die pro Bayern. Und gerade die zweite Halbzeit hatte ja auch nochmal einen anderen Drive als die erste Halbzeit, wo dann eben Gnabry gespielt hat und damit Goretzka ein bisschen tiefer stand und Müller auf die 10 gerückt ist. Aber wir haben es ja auch schon jetzt gerade angesprochen, es kamen auch viele individuelle Fehler mit dazu bei den Treffern, die Bayern erzielt hat. Also es geht ja noch weiter. Man kann ja auch beim 3:1 sagen, Zieler springt unter dem Eckball durch und deswegen kann dann Goretzka zum 3:1 einköpfen. Und das 4:1 Lewandowski, das war vielleicht der eine große Fehler, den Kabak gemacht hat. Da hat er versucht zu staffeln, deswegen war es kein Abseits. Und dann war er aber zu weit weg, um Lewandowski zu bedrängen. Das würde ich jetzt mal abbuchen unter erstes Spiel in der Bundesliga in sehr jungen Jahren. Wollen wir jetzt nicht groß machen. Aber aus Bayern Sicht kann man da ja auch die Stirn runzeln und sagen, war nicht ganz so überzeugend wie manches, was man zum Ende der Hinrunde hingesehen hat.
Ja, das war ja auch die Analyse, denke ich, von Niko Kovac. Er hat das ja relativ prägnant auf den Punkt gebracht und gesagt, wir haben gewonnen, das ist okay und jetzt Mund abputzen und weiter geht's. Also es war jetzt keine Machtdemonstration, wie man das vielleicht in vorherigen Jahren immer mal wieder vom FC Bayern zu Hause gesehen hat. Dafür sind mir auch einzelne Abläufe dann einfach nicht gut genug. Wenn man sich anschaut, wie teilweise die Mannschaft auseinandergezogen wird in gewissen Situationen, wenn vorne die Offensivspieler pressen und Thiago dann irgendwie versucht, die Lücken zu schließen vor der Abwehr, gerade nachdem Javier Martinez ausgewechselt werden musste. Das war in der ersten Halbzeit schon offenkundig und in der zweiten Halbzeit dann auch. Und klar, es ist ein Vorteil, wenn man hinten sich auf einen Niklas Süle verlassen kann, der wirklich ein hohes Tempo gehen kann und dann eine Konteraktion auch verteidigen kann, aber das wird eben nicht immer reichen. Und ich glaube, da ist wirklich für die Bayern noch ein Stück weit zur absoluten internationalen Spitzenklasse zu gehen, was das angeht. Und deswegen glaube ich auch, dass sie die 6 Punkte, um jetzt mal in die Zukunft zu schauen, die 6 Punkte gegenüber dem BVB nicht aufholen werden, weil ich glaube, dass der BVB insgesamt ein bisschen solider ist, ein bisschen besser zusammenarbeitet und deswegen auch konstant punkten wird. Klar, die Bayern sind auch aus der Winterpause gekommen, das ist vielleicht auch noch so ein Argument. Lewandowski sagte das, glaube ich, nach dem Spiel, dass jetzt noch 3 Wochen Zeit sind vor dem Spiel in der Champions League. Ja, kann natürlich auch ein Argument sein. Ich meine, sie haben jetzt das Spiel gewonnen, das ist auch okay. Aber
das zeigt ja auch so den Fokus ganz gut, oder? Also ich hätte ja ehrlich gesagt jetzt auswärts in Leverkusen am nächsten Spieltag, das wird jetzt schon mal die erste Prüfung, aber da guckt man eher Richtung Liverpool.
Ja, und gerade Leverkusen in der aktuellen Form ist dann auch eine Mannschaft, die, glaube ich, dafür Probleme sorgen kann bei den Bayern. Also gerade bei diesen Dingen, ne? Im Zwischenraum, im Mittelfeld mit Havertz und Brandt auf der 8, die können da mehr Schäden anrichten als jetzt beispielsweise gestern Askasiba und Gentner.
Ja, und mir ist aufgefallen, dass Bayern jetzt im Aufbau viel häufiger aus einer Dreierreihe her aufbaut. Also Martinez hat sich in der ersten Halbzeit da immer fallen lassen und Thiago in der zweiten Halbzeit. Es geht immer so, bis man den Ball sicher über die Mittellinie gebracht hat und dann stößt der Sechser, der zwischen den beiden Innenverteidigern stand, der geht dann, rückt dann wieder nach. Und da hatte ich aber auch das Gefühl, Stefan, das würde ich jetzt ganz gerne mal sehen in einer Pressing-Situation. Also da hat Hoffenheim in der zweiten Halbzeit am 18. Spieltag schon einiges aufdecken können, was da Probleme bereitet. Und ich glaube, gegen Leverkusen wird das nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt gegen Stuttgart, die in der zweiten Halbzeit ja gar nicht mehr hoch angelaufen sind.
Ja, genau. Und Stuttgart hat es ja in der ersten Halbzeit dann versucht. Das war natürlich auch sehr riskant. Man hat es gesehen, wenn das dann überspielt war, das erste Pressing vorne, dann hatten sie halt Riesenprobleme eigentlich in der Zuordnung. Und ich habe mir immer gedacht, oh, also wenn die Bayern jetzt richtig scharf werden, so wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim, dann steht es jetzt hier nach einer halben Stunde 4-0, weil dann reißen die wirklich auseinander. Aber das kam halt einfach nicht. Also die haben es dann immer noch mehr schleifen lassen und haben diese großen Gelegenheiten und die großen Räume, die Stuttgart ihnen dann geboten hat, überhaupt nicht mehr bespielt. Und das stimmt. Also ich glaube, wenn jetzt eine Mannschaft kommt, die wirklich ganz aggressiv sein wird und hoch sein wird im Pressing, so wie Leverkusen das wahrscheinlich ja sein wird, das wird eigentlich so, was diese Spielsituation anbelangt, so der allergrößte Test jetzt erstmal für die Bayern. Selbst Hoffenheim war da ja nicht oder wird da wahrscheinlich nicht so stark gewesen sein, wie man Leverkusen zumindest jetzt vermuten kann.
Wir gucken uns das einfach dann am nächsten Spieltag an in Leverkusen und dann darf der FC Bayern nach Berlin reisen zum DFB-Pokalspiel gegen die Hertha, bevor man dann zu Hause Schalke 04 empfängt. Also noch einige Spiele vor diesem Liverpool-Spiel. Lasst uns über eine andere Mannschaft sprechen, die auch gegen Liverpool gespielt hat. Das wirkt allerdings wie in einer ganz, ganz vergessenen Zeit, nämlich den FC Augsburg und damit auch über Borussia Mönchengladbach. Augsburg und seine Torhüte. Die Geschichte hört auch mit Gregor Kobel nicht so wirklich auf. Beim 0-2 gegen Gladbach faustet er beim 1-0 dann eben eine Flanke vor die Füße von Oskar Wendt, der dann das 1-0 in der 78. Minute erzielt. Allerdings, Arne, hinter Kobel stand noch Lars Stindl und auf der Linie stand noch Kevin Danso und der hätte eventuell diesen Ball noch klären können, wurde aber vielleicht von Stindl, der im passiven Abseits stand, Schrägstrich dann vielleicht aktiven Abseits, weil er zum Ball ging, irritiert. Danach gab es viel Aufregung darüber von Seiten der Augsburger. Kann man verstehen, wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Fandst du, das war eine strittige Szene, wo der Video Assistant Referee hätte eingreifen müssen?
Ja, finde ich schon. Also ist jetzt keine Szene, die häufig vorkommt, deswegen hat da wahrscheinlich ein bisschen was im Ablauf gefehlt. Dass sich Augsburg darüber aufregt, ist auch verständlich. Aber was ich nicht verstehen kann dann wiederum, ist wirklich die massive Gangart, die Manuel Baum dann angelegt hat im Nachgang des Spiels, auch gegenüber den Schiedsrichtern dann in so einer Form zu wettern und dann auch diese Wortwahl fallen zu lassen, Dilettanten und so weiter, kennen ihre eigenen Regeln nicht. Also das hat mir nicht gefallen. Das ist klar, dass er frustriert ist nach so einer Niederlage, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hatte Augsburg in diesem Spiel in keinster Weise irgendwann auch nur mal einen Punkt verdient. Und von daher wäre ich als Trainer dann nach so einem Spiel ein bisschen zurückhaltender. Ich würde das zwar kurz ansprechen, klar, damit es aus der Welt ist, aber ich würde dann nicht mich so auf den Schiedsrichter versteifen. Also das war schwer zu erkennen. Diese Situationen sind immer unübersichtlich. Es ist ein irreguläres Tor, ja, das sehe ich auch so, aber ich glaube, der FC Augsburg hat tiefer liegende Probleme und da wird es nicht weiterhelfen, wenn man sich jetzt auf Dauer auf die Schiedsrichter einschießt.
Stefan, gehst du da bei der Bewertung mit, dass Augsburg keinen Punkt verdient hatte?
Nee, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich kann das nachvollziehen. Ich konnte die Ausrichtung der Mannschaft nachvollziehen für ein Team, das, glaube ich, seit Oktober oder so nicht mehr gewonnen hat und dann bei einer Mannschaft spielt, die noch keinen Punkt abgegeben hat zu Hause. Dass man da jetzt nicht nach vorne rennt, war, glaube ich, klar. Aber dass es so extrem defensiv bleibt, okay. Also ich hätte vielleicht eine andere Herangehensweise gewählt. Aber es hat ja tatsächlich bis, glaube ich, 10 Minuten vor Schluss oder 12 auch so ausgesehen, als können sie das vielleicht dann tatsächlich über die Zeit retten. Und dann kann ich schon verstehen, dass mich so ein Gegentor, das dann meines Erachtens relativ eindeutig irregulär war, aus der Bahn schmeißt und das Spiel dann entscheidet. Also wie gesagt, an und für sich konnte ich es nachvollziehen, dass sie da deutlich defensiver und zurückhaltender rangegangen sind an das Spiel, aber auf Dauer und insofern muss man da Arne, oder kann ich da Arne auch zum Teil zumindest beipflichten. Es ist einfach schwierig in Gladbach, die solche Spiele wie jetzt gegen Augsburg schon 5 oder 6 hatten in dieser Saison. Ist ja nicht so, dass sie da jeden Gegner auseinanderspielen und aus dem Stadion schießen, sondern die haben einfach dann, die können so viel Druck aufbauen, dass sie irgendwann dann doch durchkommen. Klar war das eine Einladung jetzt, in dem Fall vom Torhüter, diesen Schuss erst zu bekommen, weil die Szene war ja an und für sich erstmal relativ ungefährlich.
Ja.
Aber das hat Gladbach einfach so drin und es ist dann schon schwierig, so quasi in der Hoffnung ranzugehen, wir gucken jetzt, dass wir da irgendwie mit dem 0-0 über die Runden kommen, dass daran sind schon andere gescheitert in Gladbach in dieser Saison. Daher hätte man vielleicht ein bisschen mehr Offensivdrang, hätte da ja nicht schaden können.
Ich glaube, die Geister scheiden sich so ein bisschen an der Bewertung der ersten Halbzeit. Das hat man auch bei Martin Hinteregger gemerkt, der nach dem Spiel sehr, sehr deutliche Kritik geübt hat, hat gesagt, er kann jetzt nichts Positives über Manuel Baum sagen, er will aber auch nichts Negatives sagen.
Wow.
Kann man sich streiten, wie viel Positives oder Negatives dann in so einer Aussage mit enthalten ist. Auf jeden Fall ist sie bemerkenswert offen. Und er hat eben dem vorhergeschickt, dass er gesagt hat, in der ersten Halbzeit hätten wir schon 0-4 hinten liegen können. Und das stimmt. Also es gab, obwohl Augsburg so sehr, sehr defensiv angetreten ist, mit so einem 4-5-1, zum Teil hatte man das Eindruck 4-6-0, also Finn Bogason war zwar noch irgendwie präsent an der Mittellinie, aber die Chance auf den Konter gab es dann nur einmal im Spiel und der wurde dann eben nicht ausgespielt, gab es eben jede Menge Chancen für Gladbach, die aber nicht gewertet wurden oder verwertet wurden. Das heißt, du hattest dann eben auf dem Papier, hattest du 0-0 und in der zweiten Halbzeit fast gar keine Gladbacher Chancen mehr. Also da fühlte sich das dann tatsächlich so an, als würde es auf 0-0 rauslaufen. Und die andere Wahrheit ist aber, obwohl man so defensiv angetreten ist, hat man in der ersten Halbzeit sehr viel zugelassen, dass eben Gladbach einfach aus verschiedenen Gründen nicht verwerten konnte. Da tue ich mich jetzt ehrlich gesagt dann auch schwer zu sagen, in welche Richtung schlägt da das Pendel aus. Es ist legitim, so anzutreten, aber eigentlich hat es auch nicht wirklich funktioniert, fand ich.
Nee, absolut nicht. Also ich glaube, gerade in den Phasen, in denen Augsburg selber versucht hat, am Spiel teilzunehmen, ist wirklich offenkundig geworden, dass sie extreme Schwierigkeiten haben, den Ball irgendwie relativ zielgerichtet nach vorne zu bekommen. Also Daniel Bayer ist dann immer so ein bisschen abgekippt in den linken, ja, so Raum, linker Verteidiger, hat dann von dort aus versucht, irgendwie das Spiel zu verlagern. Und dann war irgendwann Danzo am Ball und der hat dann entweder Krach mit der Kugel gehabt oder den Ball auf Hinteregger gespielt und der hat ihn dann lang nach vorne gespielt. Also das war wirklich insgesamt, wenn man jetzt mal das Spiel mit Ball betrachtet von Augsburg, jetzt mal abgesehen von dieser Chance in der zweiten Halbzeit von Hahn, glaube ich, auch nach einem langen Ball, war das relativ überschaubar. Und ja, ist natürlich klar, wenn Gladbach früher in Führung geht, dass das dann ein anderes Spiel wird. Und die zweite Halbzeit, um das auch nochmal von eben aufzugreifen, war dann ja auch ein bisschen ausgeglichener, zumindest ohne die klaren Torschancen jetzt von Gladbach. Von daher wäre 0-0 für Augsburg schon ein Traum gewesen, aber in der Form dann eben auch sehr, sehr glücklich.
53 lange Bälle haben die hinteren vier gespielt, habe ich gerade zusammengerechnet. Davon kamen an 10, 13, 14, 17. Naja, immerhin. Aber 17 von 53. Stefan, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte noch allgemein zum FC Augsburg vielleicht noch was sagen. Eine Mannschaft, die quasi als Paradebeispiel dafür herhalten muss, quasi, wie so eine Saison verlaufen kann. Also ich kann mich noch daran erinnern, so im Herbst, da haben alle noch gesagt, oder haben die meisten Beobachter noch gesagt, ja, das ist eine Mannschaft, die viel zu wenig Punkte hat für das, was sie leistet in den Spielen, die tatsächlich auch sehr viele Punkte einfach so hat liegen lassen. Ein bisschen Pech hatte vielleicht auch. Und mittlerweile nimmt es so einen Drive auf, dass man das Gefühl hat, jetzt sind sie aber dann auch langsam mal zurecht da, wo sie stehen. Wenn sie dann jetzt auch so ein Spiel wie jetzt in Gladbach so angehen, wie sie es eben angegangen sind. Meine Behauptung wäre, die hätten das im Herbst noch anders gespielt. Also die Herangehensweise wäre eine andere gewesen. Auch die Hinteregger, da bin ich einiger, also man weiß ja von ihm, dass er ein sehr authentischer und offener Typ ist, der auch mal sagt, was Sache ist. Aber so ein Interview nach dem Spiel oder so diese Sätze nach dem Spiel dann zu lesen, war, fand ich schon ziemlich hart auch dem Trainer gegenüber. Da knattert es, glaube ich, ganz schön im Hintergrund bei denen. Wenn es jetzt Hinteregger alleine ist, für sich genommen, okay, dann ist es halt jetzt ein Spieler, der unzufrieden ist, warum auch immer. Wenn das aber so stellvertretend für mehrere Spieler im Kader gelten sollte, diese Meinung, dann wird es natürlich schwierig. Wobei hinter vorgehaltener Hand auch immer mal wieder quasi geraunt wird, dass Manuel Baum jetzt nicht unbedingt der Einzige ist, der da die Aufstellung bestimmt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also dass von oben dann schon auch von Leuten, die über ihm stehen, dann schon auch noch vielleicht noch ein Wörtchen mitgeredet wird, wie jetzt da vorzugehen ist.
Muss ja Stefan Reuter fast sein, oder? Meinst du da noch jemand anderen?
Genau.
Okay, gut. Und dem Stefan sind manche seiner Punkte so wichtig, dass er sie nochmal doppelt sagt. Wir bitten, die leichten technischen Probleme zu entschuldigen. Es hört sich immer so ein bisschen an, als würden dann zwei Stefans mit uns reden. Also de facto tun es die dann tatsächlich auch. Bin gespannt, was nach der Postproduktion noch zu hören ist. Falls es noch drin ist, entschuldigt das, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir gerade leider nicht lösen. Lasst aber noch über Gladbach sprechen. Arne, da kann man sagen, 6 Punkte aus 2 Spielen, alles wunderbar. Man kann aber auch sagen, naja, gegen Leverkusen diese eine Chance durch Plea gemacht, ansonsten relativ viel zugelassen und Jan Sommer hat da einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Und jetzt auch gegen Augsburg kann man sagen, klar, es gab auch wieder einige Chancen, aber vor allem in der zweiten Halbzeit, haben wir ja schon thematisiert, war das eher ein Produkt des Zufalls, dass man das Spiel gewonnen hat und das 2:0 war ja dann in der letzten Minute des Spiels, das nehmen wir mal aus der Wertung raus. Wo siehst du denn Gladbach in seinem Leistungsspektrum aktuell?
Ja, also ich glaube, sie stehen verdient dort, wo sie stehen, auf Platz 3. Also auch mit einem bisschen Abstand zu den Mannschaften danach. Das ist, denke ich mal, schon wirklich gut und verdient. Das Leitmotiv, wie du gerade schon angesprochen hattest, war für die ersten beiden Spiele jetzt die Effizienz. Gegen Leverkusen aus relativ wenig, relativ viel gemacht und jetzt gegen Augsburg aus viel, dann auch am Ende noch was Vernünftiges gemacht mit einem Sieg. Aber im Grunde genommen ist Gladbach da auf einem guten Weg. Also man darf auch nicht vergessen, dass Stindl, Hofmann und Ginter jetzt längere Zeit verletzt waren und gerade erst wieder so ein bisschen in der Mannschaft ankommen. Von daher ist das wirklich solide und gut. 6 Punkte, 13:0 Tore, noch nicht ans absolute Leistungsmaximum gegangen, denke ich. Von daher sind die gut rausgekommen aus der Winterpause und werden auch, glaube ich, wenn es so weitergeht, ihre Rolle da gut ausfüllen können, wenn es um die Champions League geht.
Stefan, stimmst du da überein?
Ja, absolut. Also bei, glaube ich, 8 Punkte jetzt schon Vorsprung auf Platz 5. Mhm. Das ist schon jede Menge, finde ich. Und es wird ja immer viel über die Offensive geredet, bei Gladbach zu Recht auch, aber jetzt mit 18 Gegentoren jetzt auch die beste Defensive mittlerweile. Mhm. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ich glaube, dass das der eigentlich springende Punkt ist im Vergleich zu den Jahren davor.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass gerade das Trio Sommer, Elvedi, Ginter in der Bewertung bei Who Scored sogar über die gesamte Dauer der Bundesliga-Saison die besten 3 sind, was die Wertung anbetrifft. Also da wirklich eine absolute Bank im Zentrum, das ist dann natürlich schon auch mal eine Aussage, wenn da alle 3 über so einen langen Zeitraum ihre Leistung abrufen können.
Absolut, da kann man nicht gegen argumentieren. Für Gladbach geht es jetzt weiter auf Schalke und dann zu Hause gegen Hertha, bevor man nach Frankfurt fährt. Irgendwie ein interessantes Programm, was Gladbach jetzt abzuspulen hat in den nächsten 3 Wochen. Schalke, Hertha, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg empfängt jetzt zu Hause den ersten FSV Mainz 05 zu einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Dann geht es nach Kiel im DFB-Pokal und dann kann man sich überlegen, ob man gleich im hohen Norden bleibt, denn es folgt das Auswärtsspiel in Bremen. Damit haben wir jetzt gesprochen über Tabellenplatz 18 Nürnberg, 17 Hannover, 16 Stuttgart, 15 Augsburg und jetzt folgt mit Fortuna Düsseldorf die nächste Mannschaft, die allerdings jetzt ein bisschen Abstand zu den anderen Teams hat, nämlich 6 Punkte. Man konnte allerdings keine Punkte drauf addieren auf diesen Abstand. Die Siegesserie, sie dauerte nicht länger als diese 4 Spiele und nach 16 Minuten gegen Rasenballsport Leipzig lag man schon mit 0:3 hinten. Pausen, Konaté und nochmal Pausen bringen Leipzig in Front und tüten damit dann einen nie gefährdeten Dreier ein, der dann am Ende sogar mit einem 4:0 nach Hause gebracht werden kann. Stefan, was ist denn da bei Düsseldorf schiefgelaufen, auch im Vergleich zu den Spielen, die ja jetzt so erfolgreich gestaltet wurden in der jüngsten Vergangenheit?
Boah, das ist schwierig. Also ist natürlich unglücklich, gegen eine Mannschaft wie Leipzig nach 2 Minuten, glaube ich, sofort hinten zu liegen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dann hat in der ersten Halbzeit da wirklich gar nichts funktioniert. Also von den Dingen, die ja vorher noch zumindest passabel oder auch gut funktioniert haben, war dann halt also gar nichts mehr da und symptomatisch für mich das zweite Gegentor, wo keiner so genau wusste, wer denn jetzt diesen Innenverteidiger aufnehmen soll.
Was machen wir denn jetzt mit Konaté?
Ja, genau, und der marschiert da einfach so durch und trifft den Ball noch nicht mal richtig und der hobbelt da so und geht dann in den Pfosten und rein und die Spiele davor hat Düsseldorf ja auch ein bisschen Glück gehabt, muss man ja auch sagen, da wäre der vielleicht noch an den Pfosten und raus und also da hat halt gar nichts gestimmt und dann ist so ein Spiel eigentlich quasi gegessen nach 45 Minuten und ja, also ich würde mir da jetzt gerade gar keine großen Gedanken machen, das abhaken und dann weiter geht's.
Anne, was mir aufgefallen ist bei der Fortuna war, auch im Vergleich zum sehr guten Auswärtsspiel, was man ja in Leipzig hatte in der Hinrunde, die hatten ein riesiges Loch im Spielaufbau. Also da haben die Innenverteidiger haben den Ball gehabt und die nächste Anspielstation war 20 Meter weiter vorne. Ich glaube, das war, um das Leipziger Pressing gar nicht so effektiv werden zu lassen, weil man gar nicht vorhatte, in dem Bereich dann den Ball zu haben, wo da dann auch tatsächlich häufiger mal vier Leipziger standen und sich gewundert haben, okay, was ist jetzt genau unsere Aufgabe? Okay, wir decken jetzt erstmal den Raum. Aber die langen Bälle, die wurden dann auch nicht gespielt. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Verunsicherung, die Stefan da angesprochen hat, sich dann nicht nur in der Verteidigung gezeigt hat, sondern auch offensiv in der ersten Halbzeit vor allem, schien irgendwie der Matchplan gar nicht aufzugehen. Auch aufgrund wahrscheinlich des schnellen Rückstands und dann wirkte für mich Fortuna so ziemlich hilflos.
Ja, das würde ich unterschreiben. Also die Passwege oder die Passdistanzen von der ersten Aufbaulinie quasi in die zweite Aufbaulinie, die waren zum Teil extrem lang und je länger die Wege sind, umso mehr Möglichkeiten eröffne ich dann natürlich auch dem Gegner, dass er darauf Zugriff bekommt, weil der Ball dann natürlich länger unterwegs ist und in der Zeit dann natürlich auch Wegstrecke zurückgelegt werden kann von den Leuten, die vorne anlaufen. Das war schwierig für Düsseldorf im Aufbauspiel und auch gerade Luke Bakio war vorne gegen Konaté und ja. Orban absolut chancenlos, also trotz seiner herausragenden Schnelligkeit war dieser Plan von Funkel dann im Endeffekt nichts wert, weil er quasi nie in diese Situation gekommen ist, Tempo aufzunehmen, einen Steckpass aufzunehmen und irgendwie aufs Tor zu marschieren. Deswegen wurde dann nach und nach auch umgestellt. Also gerade dann, ich glaube in der Halbzeit war es, glaube ich, als Duxch kam, da ist er dann auf die Seite gegangen. Dann kam noch Hennings später, um irgendwie ein bisschen mehr Präsenz dann vorne zu haben mit der Doppelspitze Hennings und Duxch. Aber das hat am Ende auch nicht viel ausgemacht. Also ja, ist natürlich schwierig, das Spiel jetzt einzuordnen, wenn du schon nach einer Viertelstunde mit 0-3 hinten liegst. Aber ein paar Sachen sind dann trotzdem noch aufgefallen. Ich glaube, über Michael Rensing müssen wir schon sprechen auch. Ich hatte ja das Vergnügen damals schon, als er beim 1. FC Köln gespielt hat, immer so ein bisschen zu verfolgen, was er macht und wie er die Torwarttechnik interpretiert. Das ist sicherlich interessant, um es mal positiv zu formulieren. Aber ich glaube auch, dass das 4-0, das muss in der Form auch nicht fallen, weil der Ball kommt, der Schuss, glaube ich, von Sabitzer und Rensing hat ja diese Technik, wo er anfängt, mit dem Unterarm dann die Bälle abzuwehren. Und da hast du natürlich einfach weniger Kontrolle. Also ich war nie Torwart, aber ich befürchte, da hat man weniger Kontrolle, was das Abwehren angeht. Und der ist dann eben nicht nach außen abgewehrt worden, sondern eher in die Mitte. Und da stand dann eben Leimer, macht das 4-0. Und auch letzte Woche gegen wen hat Düsseldorf da gespielt? Gegen Freiburg? Nee, gegen Augsburg.
Augsburg.
Genau, da war das der Freischuss von Schmid, glaube ich, den er auch mit dem Unterarm versucht abzuwehren. Dann erst hinter der Linie. Also ich weiß es nicht. Da müsste man wahrscheinlich die Meinung von einem Torwarttrainer hören dazu. Aber ich finde das zumindest diskutabel jetzt in diesen beiden Szenen, die ich da gerade genannt habe.
Also ich glaube auch, dass es noch ein Punkt werden wird bei Düsseldorf, die Torwartposition an sich. Dass es unter Umständen auch noch zum Problem wird. Also ich habe mich auch einigermaßen gewundert, als sie dann Tropny aus Bremen geholt haben, quasi jetzt als als Backup für Rensing. Das erscheint mir beides nicht bis, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reichen wird und ob Rensing dann tatsächlich auch bis zum Schluss im Tor stehen wird bei der Fortuna.
Hat auch den Eckball fallen lassen vor dem 0-1 in der zweiten Minute von Halstenberg. Also in dem Spiel definitiv nicht sein Spiel. Da kann er sich aber auch die Hand geben mit vielen anderen in der Defensive, die auch, also gefühlt hat Leipzig in der Phase der, also in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit hat Leipzig jedes offensive Duell gewonnen. Also egal, wer da gegen wen offensiv in den Zweikampf gegangen ist, Leipzig hat ihn immer gewonnen. Und deswegen, Rensing hat da eine Rolle gespielt, aber sicherlich auch nicht die einzige. Ich glaube, der will immer den Ball so rausschaufeln. Also das ist mir noch aus seiner Zeit bei Bayern. Da sieht man mal, wie jeder so seinen Fokus hat und dann Spieler in Schubladen steckt und dann entwickeln sie sich nicht mehr weiter, so wie man ja für die eigene Oma auch immer 8 Jahre alt bleibt. Der versucht den, glaube ich, immer so hochzuschaufeln, die Distanzschüsse. Und dann fehlt aber manchmal auch so ein bisschen die Spannung. Also so war es ja in Augsburg überhaupt erst möglich, dass er den Ball hinter der Linie abwehrt. War allerdings auch ein gut getretener Freistoß bei dem. Aber hier in dem Leipzig-Spiel ist es mir auch aufgefallen, vor allem, weil wir da so ein ähnlichen Effekt haben wie auch bei Ron-Robert Zieler. Da haben wir in der letzten Schlusskonferenz drüber gesprochen und damit auch relativ wilde Diskussionen unter anderem auf Twitter und im Forum ausgelöst. Der Ron-Robert Zieler ist nicht der Grund, warum der VfB Stuttgart so dasteht, wie er dasteht, aber er ist auch nicht der stabilisierende Faktor, der seiner Verteidigung in allen Phasen des Spiels hilft. Er hilft ihnen in manchen Phasen des Spiels und so war es bei Rensing in dieser Saison auch, aber es gibt auch Phasen, wo er genauso unsicher ist, wie eben die Vorderleute vor ihm. Das heißt quasi, du hast keinen stabilisierenden Faktor hinten drin, sondern einfach nur jemanden, der sich nahtlos in die Defensive einfügt, aber halt nicht immer auch im Positiven. Und dann ist es eben auch ein Faktor im Abstiegskampf, wo es halt einfach ganz oft auch erstmal nur darum geht, nicht das 0:1 zu kassieren. Siehe Augsburg, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Was lässt sich denn, Stefan, noch zu Leipzig sagen? Das war ja dann ein routinierter Sieg und die Art und Weise, es zustande kommt, ist natürlich dann auch perfekt. Also es hat alles geklappt, also Tor nach Standard, unglaublich. Leipzig trifft nach einem Standard. Konaté hat sein erstes Bundesligator gemacht mit einem Dribbling über den ganzen Platz. Klar, warum eigentlich auch nicht? Ansonsten, Tyler Adams hat die Kampel-Rolle übernommen, nachdem der sich leicht verletzt hat unter der Woche. Gab es irgendwas bei Leipzig, was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, okay, das fand ich jetzt interessant, auch mit Blick auf die nächsten Spiele, die da noch kommen?
Ja, es war schon ordentlich Druck vor dem Spiel, finde ich, bei Leipzig, weil sie jetzt, klar haben sie jetzt gegen Dortmund das erste Spiel gespielt, da kann man schon verlieren. Aber man muss halt auch sehen, dass von hinten ordentlich aufgeholt wird von den anderen Mannschaften und ich glaube Platz 4 ist dann schon noch das Minimalziel für dieses Jahr, nochmal Champions League zu spielen. Insofern war das jetzt schon wichtig, da zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die davor ja doch sehr gut gepunktet hat. Insofern sind sie damit echt gut umgegangen, natürlich auch durch den Spielverlauf begünstigt. Aber was es jetzt so für die Zukunft heißt, also für die nächsten Wochen, ja, wird man halt sehen müssen, aber sie brauchen einfach so ein bisschen Flow, in den sie da jetzt kommen, um dann wirklich auch oben dran zu bleiben. So, wenn die anderen drei Mannschaften, die ja quasi immer punkten mit Gladbach, Bayern und Dortmund, die kann man ja quasi kaum einholen, aber man muss halt dann nach unten gucken und dann jetzt auch das zu nutzen, dass sie nicht mehr international dabei sind, das wird dann schon die Aufgabe sein jetzt für die Rückrunde. Mhm.
Ja, fasst das ja ganz gut zusammen. Arne, ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du erwähnenswert fandst?
Ja, also gerade nochmal zu den beiden Spielern, die du eben genannt hast. Ne? Also Konaté beim 2-0 ist einfach top. Also als Innenverteidiger aus der Aufbausituation dann den Mut zu haben, nach dem ersten Ball in der Eröffnung mit nach vorne zu gehen und für Verwirrung zu sorgen beim Gegner, dann mit dem Dribbling durchzugehen und das Tor zu machen. Also super, also wirklich ein hochveranlagter Innenverteidiger mit Offensivdrang. So ein bisschen wie Piqué früher, der hat das auch ab und zu mal gemacht, bei Barcelona damals unter Guardiola. Also nicht unbedingt gewöhnlich für einen Innenverteidiger. Aber
sehr nett, dass du nicht den Lucio-Vergleich gebracht hast. Der hätte noch mal eine andere Form der Ballführung beinhaltet.
Ja, das war ein bisschen wild. Also bei Konaté war es jetzt dann relativ geschmeidig auch. Mhm. Ja, und eben Tyler Adams, ne? Also auch ganz jung, gerade aus New York irgendwie hierher gekommen nach Leipzig und erstes Bundesligaspiel, also ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, wie der seine Rolle ausgefüllt hat. Das ist ja keine einfache Position im zentralen Mittelfeld, wo du Druck von allen Seiten bekommst, aber er hat das sowohl mit Ball immer sehr gut gelöst, also gute Pässe gespielt, gute Dribblings initiiert und auch gegen den Ball war aggressiv, also fast gar keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Also es war schon wirklich ein beeindruckender erster Auftritt. Und Kampel ist ja so ein bisschen immer der bestimmende Spieler bei Leipzig, aber den hat man in dem Spiel jetzt nicht vermisst, wie das jetzt in den weiteren Spielen abläuft, muss man natürlich abwarten, aber Adams hat mich wirklich für seinen ersten Auftritt da beeindruckt.
Dann kommt noch Emil Vosper zurück, wurde hier eingewechselt, hätte auch fast das 4:0 vorgelegt, da hatte Kunja schon Rensing umdribbelt, aber dann klärt Zimmermann auf der Linie noch und man hat in diesem Spiel einfach gesehen, Leipzig ist auch eins dieser Teams, was nicht von einem Offensivmann abhängig ist. Timo Werner, vielleicht gar nicht so die besten zwei Spiele seiner Karriere jetzt gemacht in dieser Rückrunde, fällt aber gar nicht so sehr auf, weil Josef Paulsen jetzt eben in diesem Spiel getroffen hat und gegen Borussia Dortmund, gut, da ging es zwar mit 0:1 verloren, das widerspricht jetzt meiner, es fällt gar nicht so sehr auf, These ein bisschen, muss ich zugeben, aber da lag es jetzt nicht definitiv nur an ihm, beide jetzt 13 Tore gemacht in dieser Saison. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Hannover, bevor man dann zu Hause im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg antritt und dann Eintracht Frankfurt zu Hause empfängt. Fortuna Düsseldorf darf sich jetzt dann auswärts mit Hoffenheim auf Schalke im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart auseinandersetzen, haben wir im VfB-Teil schon angesprochen. Das wird definitiv interessant. Und interessant war auch das Spiel des Tabellen 13. gegen den jetzt Tabellen 6., nämlich Freiburg gegen Hoffenheim. Das, wir hatten vorhin schon quasi Christian Streich mit in der Sendung, nämlich als du, Stefan, gesagt hast, naja, ist halt auch schwierig, wenn der VfB 4 Tore kassiert oder 3 Tore dann vor allem gegen Mainz im Heimspiel. Was Ähnliches hat Christian Streich auch gesagt nach dieser 2-4 Niederlage gegen Hoffenheim, hat er gesagt, naja, wenn wir 4 Tore kassieren, 5 Tore schieße mir eher selde, hat er gesagt. Kann man ihm definitiv zustimmen. Woran lag es denn, dass der SC diese Partie so deutlich dann nach dem Ergebnis verloren hat?
Ja, ich glaube, es lag in erster Linie dann tatsächlich am Gegner, weil Hoffenheim da angeknüpft hat, wo sie gegen die Bayern in der zweiten Halbzeit aufgehört haben und zwar zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Spiel in Freiburg gewonnen hat, im kleinen Derby, sage ich jetzt mal, oder im Baden-Derby. Aber halt auch jetzt endlich mal diese Effizienz gezeigt hat, die der Mannschaft ja in der Hinrunde, also gefühlt in 80% der Spiele gefehlt hat. Mhm. Also auch wie gerade eben auch schon angedeutet, auch aus allen möglichen, also bei Leipzig jetzt in dem Fall, aus allen möglichen Lagen Tore erzielt und aus allen möglichen Spielsituationen Tore erzielt. Und das wird jetzt auch der Maßstab sein und da auch eine gewisse Parallele meines Erachtens auch zu Leipzig, jetzt die Rückrunde zu nutzen, wirklich viel unter der Woche dann einstudieren und trainieren zu können, um dann da wirklich nochmal anzugreifen nach ganz oben. Und das ist für mich so ein bisschen wie letztes Jahr, als Hoffenheim mit großen Schritten dann noch in die Champions League gestürmt ist. Ich glaube, darauf sollten sich Gladbach, Leipzig, wer auch immer, Frankfurt vielleicht, auch in diesem Jahr einstellen, dass die Mannschaft, die in der Hinrunde meines Erachtens deutlich zu wenig Punkte geholt hat für den Aufwand, den sie betreibt und den Fußball, den sie vor allen Dingen spielt, dass die nochmal richtig angreifen werden nach oben.
Arne, gehst du damit?
Ja, absolut. Also ich meine, die Phase mit sehr, sehr vielen Unentschieden in Folge war ja jetzt unbedingt leistungsmäßig nicht so dramatisch, aber dann fehlen eben einfach die Punkte. Und wenn Hoffenheim da in einzelnen Spielen einfach gewonnen hätte, dann wären sie jetzt ja auch ein bisschen besser postiert und vielleicht mit Frankfurt oder sogar Leipzig auf Augenhöhe. Und ich glaube, das entspricht auch dem Leistungsvermögen der Mannschaft. Ich glaube, mit Grilic ist jetzt ein Spieler zumindest im Spiel gegen Freiburg auffällig gewesen, der dieser Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Spielen. Also war mein Eindruck zumindest, weil er eben mit seiner Spieleröffnung heraus und mit seinen Ideen aus einem ganz tiefen Raum dann aus relativ wenig für Torgefahr sorgen kann. Und so war es ja dann auch beim dritten Tor von Kramaric. Also es war ja quasi der Umschaltfußball in Perfektion, über den wir gesprochen hatten jetzt in den letzten Jahren.
Also die Packing-Werte explodiert bei dem einen Pass
auf Demirbay. Wow, ja, absolut. Nee, war ein super Tor. Auch danach das Tor von Demirbay. Das zeigt ja auch so ein bisschen die individuelle Qualität, die in dieser Mannschaft vorhanden ist. Und ich glaube, das kann für Hoffenheim auch nur noch besser werden als jetzt in diesem Spiel. Und ja, ist natürlich dann wieder die Frage, wie so die Dynamik von dem Spiel losging. Und da waren natürlich die beiden individuellen Fehler, die da zu den ersten beiden Toren geführt haben, von Belang. Über die muss man natürlich auch sprechen. Aber Hoffenheim hat das insgesamt dann gut gelöst. Und ich glaube, da ist für die Mannschaft noch einiges drin.
Ja, und gerade wenn wir über Grilic und Demirbay sprechen, da habe ich so das Gefühl, dass man eine Kombination erlebt. Also Demirbay war schon einer der Besten bei Hoffenheim seit den letzten Spielen der Hinrunde und auch jetzt gegen Bayern nicht ganz so auffällig. Das muss man ein bisschen rausnehmen. Aber ich habe das Gefühl, der profitiert wesentlich davon, dass Grilic zurück ist, einfach weil er jetzt wieder vor allem den Achterraum bekleiden kann. Und der hat ja vorher häufig so den Verbindungsspieler gespielt zwischen den Linien bei Hoffenheim und ist dann eben immer wieder mit in die Angriffe reingegangen, womit du dann eine personell gute Situation meistens hattest. Und der ist da ja auch sehr gefährlich, aber halt in der Konterabsicherung war das ein bisschen wackelig manchmal bei Hoffenheim. Und da gab es durchaus Räume, die man bespielen konnte. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo Grilic wieder da ist, der besetzt diese Räume ein bisschen bisschen disziplinierter, ist vielleicht auch eher sein Arbeitsauftrag. Und dann hast du hinten noch mit Benjamin Hübner wieder jemanden zurück, wo du merkst, das gibt eben auch nochmal der Viererkette eine Stabilität, die Hoffenheim sonst häufig nur in der Dreierkette, also Fünferkette dann gegen den Ball hatte. Der hat auch gegen Freiburg sehr, sehr viel hinten bereinigt und hat auch guten Aufbau gespielt, wie ich fand. Also Aufbau bedeutet ja bei Hoffenheim eher, gibt dem Ball halt jemanden, der dann den richtigen Aufbau macht, aber das musst du halt dann eben auch immer in jeder Spielsituation hinbekommen. Ich fand, das sind so zwei stabilisierende Faktoren und Grilic und Hübner, und dadurch können dann vielleicht eben auch andere wie Demir bei und vielleicht auch noch ein paar nicht genannte noch besser ihrer eigentlichen Rolle nachgehen im Spiel. Ich habe das Gefühl, Hoffenheim hat sich wieder so ein bisschen gefunden in dem, was sie eigentlich spielen wollen würden.
Ja, Dennis Geiger nicht vergessen. Ich glaube, dass der auch in seiner, also von seinem Spieltypus her auch sehr gut dazu passt, eben Demir bei dann ein bisschen mehr Freiheiten zu lassen, der einfach im Passspiel überragend gut ist. Und wir hatten es ja gerade eben auch schon kurz angesprochen. Dieses Kontertor ist halt einfach, das ist halt ein Hoffenheim-Tor.
Ja,
also das stimmt. Steil spielen, klatschen lassen, zack, bin ich durch. Ein sensationelles Tor, absolut sensationell. Für mich ist das eigentlich das Tor der Saison bisher.
Ui, das konkurriert aber hart mit dem Hertha-Tor, über das wir später noch sprechen werden, finde ich. Das war schon auch eine sehr, sehr schöne Umschaltsituation. Vielleicht ein bisschen mehr noch mit zufälligen Aspekten drin. Naja, können wir später noch drüber diskutieren. Aber was ist denn dann zu Freiburg zu sagen, Arne? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, die ersten beiden Gegentreffer für Freiburg hatten ja auch mit individuellen Fehlern zu tun. Also das 1:0 war ein Ball, den Stenze genau zwischen Heinz und Schwolo spielt, und dann sagt der eine zum anderen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und Joel Linton holt ihn sicher dann und macht das 1:0. Und das 2:1 war ein Strafstoß, den Stenzel verschuldet, als Nico Schulz in den Strafraum eindringt und Stenzel einfach ein bisschen zu spät kommt. Und dann war das eben der zweite Gegentreffer. Waren es nur diese individuellen Fehler? Ja, auch jetzt nicht nur von Stenzel, willst du jetzt ja auch nicht nur auf einen Spieler hier mit dem Finger zeigen. Was fehlt denn beim SC?
Ja, so ein bisschen die Kohärenz, glaube ich, jetzt auch wieder zwischen den Mannschaftsteilen, was wir eben auch hatten. Ich meine, sie versuchen natürlich streichtypisch relativ intensiv zu spielen, mit hoher Intensität und mit viel Leidenschaft und mit viel Moral so ein Spiel anzugehen, auch nach Rückstand. Aber ich hatte jetzt gerade in dem Spiel das Gefühl, dass ja in einzelnen Situationen so ein bisschen die Ruhe gefehlt hat und auch ein bisschen die Abgeklärtheit. Also ich bin mir nicht sicher, ob Stenzel den Ball beim 1:0 so zurückspielen muss. Wenn er ihn zurückspielt, dann sind dann immer noch Schwolo und Heinz, die Situation auch irgendwie klären können. Aber Heinz hatte sich ja schon komplett in eine andere Richtung orientiert. Von daher ist das natürlich ärgerlich, dass man dann so in Rückstand gerät. Ja, aber sie sind immer in der Lage, zurückzukommen, weil sie da auch Wucht mitbringen. Das war jetzt wieder mal mit Petersen in der Startelf so, dass sie da jemanden hatten vorne, der präsent ist, der auch Räume schafft für andere. Und durch zwei Standardsituationen waren sie dann eben dran. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie irgendwann das Spiel komplett zum Kippen bringen.
Ja, aber es ist ja trotzdem, finde ich, aus Freiburger Sicht eine beruhigende Erkenntnis, dass sie, das war auch gegen Frankfurt ja auch schon so, als sie innerhalb von 10 Minuten oder einer Viertelstunde das Spiel quasi schon abgeschenkt haben durch die drei Gegentore nacheinander, ja, dann in der zweiten Halbzeit aber den Gegner tatsächlich so bespielen, also so viele Lösungen gefunden haben, dass Frankfurt da tatsächlich noch ein bisschen in Schlingern geraten ist. Und so hatte ich das Gefühl jetzt am Samstag gegen Hoffenheim auch. Also nach dem 2:3 gab es da schon so 2-3 Gelegenheiten, wo das Spiel dann tatsächlich nochmal eine andere Wendung hätte nehmen können. Und das finde ich jetzt aus Freiburger Sicht, klar, stehen jetzt 7 Gegentore aus 2 Spielen und kein einziger Punkt. Aber das würde ich dann tatsächlich schon als positives Signal mitnehmen, zumal ja auch Spieler wie Waldschmidt zum Beispiel auch wieder zurückkommen werden und dann auch wieder wichtig werden für die Mannschaft, der jetzt am Wochenende, glaube ich, erst eingewechselt wurde, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Also da ist schon noch genug da an und für sich, um sich fernzuhalten von der Abstiegszone, wobei ich für mich ganz klar ist, dass das Spiel jetzt am kommenden Wochenende in Stuttgart ein absolutes Knackpunktspiel ist für Freiburg. Nicht nur fürs Gefühl einfach, jetzt auch wieder mal zu punkten, sondern tatsächlich ganz banal auch da mindestens den Abstand auf den 16. Zu halten.
Dann haben sie auch wieder Grifo zur Verfügung, vielleicht kann der dann den Unterschied machen.
Ja,
und gerade dieser Rave, der jetzt wenig gespielt hat auch. Das sind schon, die haben schon echt noch ein paar Spieler in der Hinterhand, wo man sagen kann, oh, die können doch wirklich wichtig werden in der Rückrunde.
Das stimmt. Und das legt auch schon den Finger, finde ich, an die richtige Stelle im Freiburger Spiel. Auf den Außenbahnen braucht man einfach kreative Lösungen und da hat es in dem Spiel nicht so gut geklappt. Das hat auch User 9,5 unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, hat gesagt, dass da einfach die Offensivpower fehlt, ist mir auch so aufgefallen. Und da hast du eben genau mit Grifo, mit Rave, der jetzt wieder in der 75. Minute eingewechselt wird, immer noch so eins der uneingelösten Versprechen. Mit Waldschmidt hast du da eben noch Dinge, die Spieler, die bisher aus verschiedenen Gründen das noch nicht so zeigen konnten beim SC und wo man eben dann die Hoffnung haben kann, da verändert sich was so ähnlich, wie wir es ja beim VfB auch haben, mit Eswein und Zuber auf den Außenpositionen, wenn auch so in der anderen, also will jetzt nicht die Spieler komplett gleichsetzen miteinander. Was auf jeden Fall gut funktioniert hat beim SC, wo allerdings auch Hoffenheim mal ein bisschen dran arbeiten müsste, sind die Abschlüsse nach Standards. Da hat sich viel getan, also 10 Schüsse aufs Tor oder in Richtung des Tores allein nach Standardsituationen. Es gab schon 7 Standardgegentore jetzt für Hoffenheim, damit sind sie drittschlechteste Mannschaft in der Liga. Das hat sehr gut funktioniert und wisst ihr, wer die Standards trainiert beim SC? Ein alter Freund des Rasenfunks, weil er mal einmal in einem Kurzpass dabei war.
Bruns?
Ja, richtig. Weißt du, Stefan, auf dich kann man sich einfach verlassen. Florian
Bruns, aber, tut mir leid.
Ja, ich muss da aber noch was dazu sagen.
Ja.
Mir war das selbst nicht bewusst, mir wurde es neulich erzählt und ich gehe davon aus, dass es stimmt. Freiburg war ja immer eine Mannschaft, die sich auch in der letzten Saison sehr über die Standards definiert hat. Ja. Die waren es diese Saison tatsächlich bis vor diesem Spiel offenbar letzter in der Standard-Tor-Statistik. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die erstmal schlecht wirkt, also die erstmal negativ aussieht, aber man kann natürlich schon aussehen, dass da noch ordentlich Steigerungspotenzial da ist, weil von heute auf morgen ganz verloren haben können sie die Gefährlichkeit nach Standards natürlich auch nicht.
Genau, und sie haben es eben in der Vorbereitung auf die Rückrunde war das einer der Trainingsschwerpunkte, die Standardsituation, eben weil man genau das gesehen hat. Also ich glaube, sie waren nicht das schlechteste Team, aber nicht so gut wie in den Jahren zuvor und bei Freiburg spielen Standards schon immer eine Rolle. Und du hast eben auch mit Christian Güntner und mit Vincenzo Grifo, wenn er spielt, ja auch jemanden, hast du ja Spieler, die den Ball halt auch wirklich bei genügend Versuchen in der ordentlichen Qualität vor das Tor bekommen. Da kann man das dann schon nutzen und im Kopfball ist man ja auch nicht so schlecht beim SC. Also das sind alles so Aspekte, die werden dann in die Waagschale geworfen in Stuttgart. Haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, dass das das nächste Spiel ist. Und Hoffenheim empfängt jetzt dann zu Hause Fortuna Düsseldorf, bevor man nach Dortmund reist und sich mit dem BVB misst. Damit haben wir die Plätze 13 bis 18 durchgesprochen. Auch schon einiges von den oberen Tabellenplätzen, die haben alle gegeneinander gespielt an diesem 19. Spieltag. Wer noch fehlt von den ersten 6 dieser Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt. Und damit kommen wir zum Samstagabend-Topspiel und auch zu unserem Schwerpunkt, nämlich Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende ein 2:2. Maximilian Eggestein, Ante Rebic, Martin Harnik und Sebastien Haller erzielen die Tore. Und es gab noch Chancen für mehr. Also es war ein sehr intensives Spiel. Bevor wir über Werder Bremen länger sprechen, würde ich gerne Arne mit Eintracht Frankfurt starten. Wie haben die dir denn gefallen in diesem Spiel?
Ja, das war ein bisschen zwiegespalten jetzt das Fazit, wenn man da jetzt auch das erste Spiel mit reinnimmt gegen Freiburg. Da war ja, wie wir gerade angesprochen hatten, auch nicht alles Gold, was glänzte. Sie hatten 2-3-1 gewonnen, aber waren jetzt weit davon entfernt, irgendwo das Spiel über die komplette Dauer dominiert zu haben. Und gegen Bremen ist es jetzt auch offenkundig gewesen, dass der Punkt für Frankfurt auf jeden Fall besser ist als für Bremen, denn Bremen sollte sich schon grämen, aber nichtsdestotrotz Frankfurt mit 4 Punkten.
Unreimer Reim, aber wir lassen ihn dir mal durchgehen.
Okay, ja, tut mir leid. Trapp hat es ja auch gesagt, dass sie nicht mehr verdient hatten und wenn der Torwart schon der beste Spieler ist, dann ist das ja schon ein Indiz dafür, dass man mit dem Punkt leben sollte, aber dennoch mit 2 nicht so guten Leistungen 4 Punkte zu holen und nach wie vor auf Platz 5 zu stehen, ist, glaube ich, für Eintracht Frankfurt immer noch ein Jackpot. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Wichtig wird es jetzt natürlich sein, wie es in den kommenden Spielen aussieht, denn ich glaube, das Programm, was jetzt naht, ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann kann die Mannschaft sich auch steigern. Gegen Bremen hat ja nun nicht alles funktioniert, wie wir jetzt wahrscheinlich noch besprechen werden.
Stefan, kannst du erklären, warum da bei Eintracht Frankfurt so ein bisschen auch die Mannschaftsteile viel mehr auf sich allein gestellt waren in der Partie? Also war das jetzt eine Stärke von Werder, dass man das sehr gut hinbekommen hat? Oder fehlt da auch was von bei Frankfurt, was wir in der Hinrunde zum Teil gesehen haben?
Ja, Frankfurt, also jetzt nur fürs Spiel jetzt vom Wochenende war es natürlich so, dass Werder unglaublich gut vorbereitet war auf das, was Frankfurt so vorhat oder vorhatte. Das unterbunden hat, das Spiel ins Mittelfeld schon sehr früh unterbunden hat durch eine etwas andere Ausrichtung im Pressing und da sind sie nicht wirklich damit klargekommen, mussten halt ganz viel lang spielen, was natürlich bei Frankfurt geht, mit Allaire, der sehr viele Kopfballduelle für sich entscheiden kann.
17 waren es in diesem Spiel. 17 ja. Kopfballduelle hat er gewonnen.
Den Ball verlängern kann oder halt festmachen kann, das ist schon immer noch ein probates Mittel, aber das ist ja eigentlich nicht, also das ist meines Erachtens bei Frankfurt immer so der Plan B oder C. Normalerweise wollen sie ja schon ins Mittelfeld versuchen zu spielen und da dann entweder dann über die Außen zu kommen mit Da Costa und Kostic oder halt aus diesem Raum im Mittelfeld mit Dribblings wirklich sofort Geschwindigkeit aufzunehmen und auf die Abwehr zuzugehen. Die Spieler haben sie ja alle in der Mannschaft. Gerade Jovic, der ein bisschen tiefer gespielt hat und nicht ganz vorne, ist immer wieder kurz gekommen, hat versucht, die Bälle sich abzuholen, aber da war Werder halt super drauf vorbereitet, hat die flachen Zuspiele alle mehr oder weniger, oder nicht alle, aber die meisten unterbunden einfach in diese Zonen und dann musste Frankfurt immer hochspielen, was, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt immer die A-Lösung ist. Das war das eine. Viel gravierender meines Erachtens war aber, dass sie mit der Art, wie Werder angegriffen hat, nicht besonders gut zurechtgekommen sind. Und da muss man einfach zwei Spieler dann jetzt in dem Fall hervorheben. Das waren Kruse und Eggestein, also Maximilian Eggestein, die beide ein herausragend gutes Spiel gemacht haben. Gerade in der ersten Halbzeit war wirklich überragend, wie Kruse immer wieder zuerst Hasebe gebunden hat, erstmal tief gehalten hat und dann auf einmal war er weg und Hasebe wusste jetzt nicht so genau, gehe ich jetzt mit oder gehe ich nicht mit, bleibe ich da und wenn ich da bleibe, wer übernimmt ihn dann im Mittelfeld und da hatten sie keine Lösung dafür und Kruse hat es so mal wieder so geschickt gemacht, dass er ganz oft dann eben Anspielstation war und in Eggestein genauso immer wieder im Halbraum angeboten, dann wirklich mit Dynamik nach vorne oder dann gepasst hat. Und so konnten sie dann Frankfurt tatsächlich auch oft mal in so Umkehrspielsituationen erwischen, was für Werder nicht unbedingt typisch ist, weil sie ja schon eher Ballbesitz- und Positionsspielfußball spielen. Aber da konnte man dann schon sehen, wie der Plan war. Und als Hasebe dann tatsächlich mal mitgegangen, also auch weit mitgegangen ist bei dem 1:0 eben, das war ein Einwurf von Werder in der eigenen Hälfte und Kruse kam mal wieder kurz, fast auf die Sechserposition. Hasebe klebt an ihm dran, der spielt den Ball mit der Hacke und dann hat er sofort gefehlt. Da war das ganze Ding ausgehebelt und dann war die Lücke da. Hanik spielt den Ball tief, Eggestein ist da. Dass man das dann natürlich anders verteidigen muss, ist auch klar, aus Frankfurter Sicht mit 3-1. Aber man konnte schon sehen, dass es einfach immer wieder Zuordnungsprobleme gab bei Frankfurt und die konnten sie eigentlich, also in der ersten Halbzeit ganz schwer und auch in der Schlussphase der Partie dann, wo Werder nochmal richtig Druck aufgebaut hat, da hatten sie schon echt massive Probleme. Und die Spieler waren auch sehr selbstkritisch nach dem Spiel. Marco Rus und Hasebe im Prinzip alle dasselbe erzählt, dass es gegen Werder unheimlich schwer war zu bestehen. Die auch eine brutal gute Leidenschaft entwickeln konnten und dieses Topspiel bei Flutlicht im Weserstadion auch als das angenommen haben, wie es vorher deklariert war, nämlich eben als Topspiel und Kofeld, der auch gesagt hat, das Stadion muss brennen und so war es ja auch dann.
Aber wie kann man das lösen eigentlich? Denn das ist ja keine neue Neuigkeit, dass Max Kruse immer wieder an den komischsten Ecken des Platzes auftaucht, nämlich immer da, wo er eine Lücke sieht. Also vielleicht ist Max Kruse nämlich der eigentliche Raumdeuter aktuell und gar nicht mehr so Thomas Müller. Müssten da die Sechser vielleicht ein bisschen mehr sich drauf einstellen und entweder den Weg zustellen oder sich ein bisschen mehr an ihm orientieren? Was hätte da Eintracht machen können?
Ja, ich finde, die Sechser waren tatsächlich ein kleines Problem. Die Guzman hat immer wieder versucht aufzubauen, dann hat sich fallen lassen, damit sie halt über dieses erste Pressing-Ding von Werder drüber kommen, die mit 3 Leuten angelaufen sind oder zugestellt haben, muss man, glaube ich, eher sagen. Und nicht wie normalerweise im 4-4-2. Das war ein Problem und dann war der schon mal weg. Und Rode hat meines Erachtens noch nicht so eine gute Bindung zum Spiel gehabt. Da waren so zwei, drei Situationen dabei, wo es Abstimmungsprobleme gab mit den Mitspielern. Mhm. In der ersten Halbzeit hat er einmal sich einen Ball abgespielt, hat sich dann quasi weggedreht vom Geschehen, hat den Ball aber wieder zurückbekommen und hat den dann nur noch so wegstochern können und dann gab es ein 4-3 Konter, also 4 Bremer gegen 3 Frankfurter. Da waren so, von den Szenen gab es so mehrere, also nicht nur die eine. Und da fand ich schon, dass das noch nicht so ganz gut in der Abstimmung auch war. Und es wurde erst besser, meines Erachtens, als dann der Wechsel von Gacinovic für de Guzman kam und Frankfurt dann ein bisschen offensiver gespielt hat halt. Und dann quasi nur noch mit einem Sechser, mit Rode, der dann nur noch weggeräumt hat quasi. Dann wurde es besser und das Spiel auch offener. Aber bis dahin war es tatsächlich ein bisschen problematischer auf der Sechserposition, meines Erachtens.
Gut, und dann ist natürlich, Arne, so ein Spiel zwischen Werder und Eintracht Frankfurt auch ein bisschen der Battle of the Außenbahnen. Also Augustinsson gegen Da Costa und Gebre Selassie und das sind jetzt nur die hintersten gegen Philipp Kostic, Philippe, jetzt wollte ich schon einen Brasilianer aus ihm machen oder was auch immer da gerade in meinem Kopf passiert ist, hat er aber in dem Spiel jetzt, beide haben das nicht so wirklich gezeigt, ist aber vielleicht in dem Spiel weniger eine Schwäche von Eintracht Frankfurt als vielleicht eine Stärke von Augustinsson und dann eben Maximilian Eggestein muss man da glaube ich auf jeden Fall auch nochmal federführend nennen und Martin Harnik in der ersten Halbzeit fiel, dass da Werder eigentlich die Duelle auf den Außenbahnen meistens für sich entschieden hat.
Ja, sehe ich ähnlich, also grundsätzlich starke Leistung von Werder Bremen, auch wirklich durch die Bank und auch die große Stärke von Eintracht Frankfurt so aus dem Spiel zu nehmen mit dem Tempo, was sie haben mit Kostic und Da Costa. Das ist gelungen und ansonsten auch, was bisher noch nicht so thematisiert worden ist, die Rolle von Bargfrede, der ja dann wirklich auf einer Höhe mit erst Langkamp und Moisander und dann nach der Verletzung von Langkamp mit Veljković und Moisander da einen zentralen Innenverteidiger gegeben hat in der Dreierkette. Und das ist dann natürlich ähnlich wie bei der Diskussion eben um Hasebe. Das ist für diese Spieler natürlich sehr, sehr schwierig, wann sie heraustreten müssen, wann sie einen Spieler bis ins Mittelfeld verfolgen und wann eben nicht. Und da hatte Bremen jetzt den Vorteil, dass sie mit Kruse jemanden haben, der diese Rolle des spielenden Neuners jetzt ein bisschen besser ausgefüllt hat in diesem Spiel, als jetzt vielleicht ein Aller das gemacht hat. Also wir hatten ja über Rebic und Jovic auch gesprochen und beide Spieler mit extremer Qualität, keine Frage, aber sie haben es eben in diesem Spiel nicht geschafft, Bargfrede wirklich vor Probleme zu stellen, weil es dann in erster Linie darum ging, die langen Bälle zu verteidigen und das haben insbesondere Moisander und Langkamp und auch Veljković gut erledigt und gut quasi dann das eigene Tor beschützt.
Ja, was bedeutet das denn für Werder, Stefan, wenn jetzt Bargfrede wieder dauerhaft zurückkehrt? Ändert das was in der Statik?
Naja, also bisher war es so, dass entweder Bargfrede spielt oder Schein spielt. Kofeld lässt sich aber offen, ob er beide auch mal bringt, auch als Doppelsechs. Sie haben auch beide schon mal gespielt, aber dann eben mit Bargfrede in dieser Art Libero-Position. Jetzt ist er gesperrt fürs nächste Spiel, hat sich gleich die 5. gelbe Karte abgeholt. Aber ändert aber nichts daran, dass der Spieler nicht nur statistisch, weil Werder mit ihm deutlich besseren Punkteschnitt hat als ohne ihn, einfach wichtig ist für diese Mannschaft. Also der hat auch, ich sage immer so, wie eine Art Quarterback dann jetzt am Wochenende gespielt. Entweder hat er halt, wie Anne schon gesagt hat, in der Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, dann sich zurückfallen lassen, um einfach noch eine tiefen Absicherung zu haben gegen Frankfurt. Oder er hat halt dann im Aufbau dann als auf seiner eigentlichen Position als Sechser vor der Abwehr gespielt und da auch wirklich schlaue Pässe auch gespielt. Wirklich viele Diagonalbälle dann versucht einzustreuen. Mal sogar einen Hackentrick irgendwie nach dem Einwurf, glaube ich, war das. Als Kruse dann eine große Chance zum 2-0 hat oder 2-1. Also in der ersten Halbzeit jedenfalls noch. Also man sieht schon, dass der Spieler halt unglaublich wichtig ist und dass er einfach ein anderes Profil mitbringt als Sahin jetzt zum Beispiel, der sehr passstark ist, sehr viel über Antizipation macht im Spiel gegen den Ball, auf zweite Bälle gehen kann, da wirklich gut ist, aber Bargfrede ist einfach ein super Ballklauer. Das betont Kofeld auch immer wieder, der einfach für bestimmte Gegner einfach besser passt und Frankfurt war ganz klar so ein Gegner, dass man mit ihm dann auch eben in dieser Zwitterposition halt sehr gut operieren kann. Also unheimlich wichtiger Spieler für Werder, der immer so ein bisschen unterm Radar fliegt oder durchs Raster fällt, wenn man über Werder spricht.
Und dann eben Maximilian Eggestein mit der, ich würde sagen, besten Leistung, die man bisher von ihm gesehen hat im Trikot von Werder Bremen. Jetzt nicht nur, weil er dieses Tor gemacht hat gegen drei Frankfurter. Wenn er ihn macht, alles wunderbar. Wenn er ihn nicht macht, dann stehe ich an dieser Stelle und sage, leg ihn bitte quer. Da waren zwei frei, aber so ist ja alles wunderbar. Hat dann auch noch den Pfosten getroffen. Der war unglaublich präsent und zwar auch im Defensiven. Also 4 erfolgreiche Tacklings, 5 klärende Aktionen. Fast jedes Dribbling, was er genommen hat, hat er auch gewonnen. Unglaublich.
Kuffer hat dann nach dem Spiel gesagt, Maxi Eggestein war Weltklasse.
Oh, das und heißt, er spielt bei Crystal Palace, oder wie? Muss ich das jetzt verstehen?
Wahrscheinlich. Mit dem richtigen Berater schon, ja. Nee, also das war vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber an und für sich, die Tendenz war, glaube ich, oder die Intention, was der Trainer damit sagen wollte, war, glaube ich, klar. Der war absolut überragend im wahrsten Sinne des Wortes. Unglaublich gutes Spiel gemacht.
Und dann hatten wir aber ja, das war die Szene, wo Florian Kohfeldt gute Laune hatte. Im Intro haben wir ja aber einen Teil gehört, wo er schlechte Laune hatte. Also es wurde viel über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen nach diesem Spiel. Spielt Jovic den Ball mit dem Ärmel, wie Florian Kohfeldt es gesagt hat, oder mit der Schulter, wie Thomas Skulski vom ZDF es gesagt hat, vor dem Ausgleich von Rebic, der aber vielleicht auch noch anders auch noch hätte verteidigt werden können. Und dann eben zum Beispiel auch diese Szene, wo Rebic gegen Klaassen und Augustinsson ins Dribbling geht und Augustinsson dann den Ball einfach mit der Hand stoppt im Strafraum. Sah so ein bisschen Blackout-mäßig aus, ehrlich gesagt. Also sehr komisch. Das war dann der Handstrafstoß zum 2:2. Also es wurde viel diskutiert und wir hatten noch eine vermeintliche Handspielsituation kurz vor Ende des Spiels, wo Veljkovic oder Moisander war es, Entschuldigung, den Ball an die Hand bekommt. Frage, war es im Strafraum, war es außerhalb des Strafraums? Einmal würde der Video Assistant Referee eingreifen, einmal wäre es nicht von Belang und war es Absicht oder war es nicht? Das ist die alte Diskussion, die wir schon tausendmal hatten. Welche Rolle, Stefan, würdest du denn sagen, spielen denn diese Schiedsrichterdiskussionen wirklich, wenn wir jetzt mal das Sportliche von dem, was jetzt so nach so einem Spiel passiert, dann auch mal so ein bisschen versuchen zu trennen? Hatte das eine Bedeutung?
Ich habe da, glaube ich, eine einigermaßen unpopuläre Meinung. Ich finde, dass der Markus Schmidt, der Schiedsrichter, ein gutes Spiel gemacht hat. Also der hat die Entscheidung, die er zu treffen hatte, waren richtig, abgesehen von dem Handspiel von Jovic, das für mich dann spätestens in Köln auch als solches hätte gewertet werden müssen. Ich finde auch, dass das eher der Oberarm war. Und jetzt zitiere ich einfach mal Kohfeldt, wenn er sagt, Oberarm gehört zur Hand, was natürlich anatomisch nicht wirklich korrekt ist, aber man weiß, glaube ich, was er damit sagen wollte. Also in Realgeschwindigkeit hätte ich auch gesagt, das war die Schulter. Er nimmt ihn mit der Schulter weg, den Ball, aber tatsächlich finde ich, dass es Handspiel war. Ansonsten hat der Schiedsrichter in diesem Spiel meines Erachtens nicht besonders viel falsch gemacht. Also die Stimmung war natürlich aufgeheizt, auch ein bisschen durch Kohfeldt oder durch die Bremer Bank. Das war ja nicht nur er, das war auch Baumann, der öfter mal beim vierten Offiziellen war. Das bekommen die Zuschauer natürlich mit und dann ist ein Elfmeter gegen die eigene Mannschaft, der für mich absolut unstrittig war.
Ja.
Und am Schluss, das hat Kohfeldt dann tatsächlich auch noch quasi zugegeben, hatten sie auch noch Glück, weil es ein Handspiel war es von Moisander. Aber wie du gerade schon gesagt hast, dann musste man gucken, ist es jetzt auf der Linie oder nicht, um eingreifen zu können. Also auf der Strafraumlinie. Da hatten sie tatsächlich noch Glück, dann verlieren die am Schluss das Spiel sogar noch, wenn es dumm läuft.
Hätten sie auch so noch verlieren können. Also Haller ja noch
ein bisschen,
der 94. oder sowas.
Also der Charakter des Spiels in der Schlussphase war tatsächlich so sehr wild, wie ich finde, hin und her, viel hin und her, auch in beide Richtungen. Hm. Bei Werder natürlich die besseren Ansatzchancen hatte. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, Frankfurt rutscht noch einmal einer durch und tatsächlich, also wenn sich Haller entscheiden kann, ob er aufs Tor schießt oder doch querlegt und nicht so ein Mittelding macht, dann scheppert es da in der Nachspielzeit und dann stehen die da mit 0 Punkten da. Und das wäre natürlich fatal gewesen aus Bremer Sicht nach so einem Spiel. Das war eigentlich die beste Chance. Werder hatte auch Chancen, aber halt immer Schüsse, in der viel Verkehr vorm Tor war und die auch oft geblockt wurden dann. Ich glaube einmal von Marco Russ noch gegen Eggestein. Johannes Eggestein hat einmal ein bisschen zu lang gebraucht beim Abschluss. Das war meines Erachtens nicht so klar wie die Chance, die Frankfurt hatte. Die hatten zwar nur 1,5 Torchancen in diesem Spiel, aber die haben halt auch gezeigt, wie abgezockt diese Truppe auch sein kann. Und das fehlt Werder schon noch ein bisschen. da, also bei allen Positiven, dass man sehen kann jetzt in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause, das fehlt tatsächlich noch. Chancenverwertung ist bleibt weiter ein Problem für die Mannschaft. Es gibt einfach keinen Spieler, der aus einer halben Chance mal ein Tor macht. Die brauchen tatsächlich 3 oder 4 erstmal, um eins zu machen oder um ein Spiel zu entscheiden. Das war in Hannover schon so. Mhm. War jetzt gegen, gegen Frankfurt auch zweimal so der Fall, dass sie da Chancen hatten, eigentlich einen 2-Tore-Vorsprung zu machen und dann ist es, glaube ich, deutlich einfacher zu spielen. Aber das fehlt schon noch.
Und dann eben diese individuellen Fehler hinten, die dann wieder zu Toren einladen und dann hat eben Frankfurt die Qualität, die zu machen. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Haller im passiven Abseits stand beim Schuss von Rebic und eventuell das Sichtfeld von Pavlenka behindert hat. Er hätte ihn aber wahrscheinlich trotzdem nicht gehabt, denn es war einfach ein wunderbarer Schuss, Arne, und dein Seufzer deucht sich auch in diese Richtung.
Ja, also nochmal, um kurz auf diese Schiedsrichterdiskussion zurückzukommen. Ich war das letzte Mal, glaube ich, hier zu Gast, als der Video Assistant Referee gerade etwas Neues war zu Beginn der vergangenen Saison und damals war eben so ein bisschen das Ansinnen, dass man versucht, durch dieses Element für weniger Diskussionen zu sorgen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal Bilanz zieht, ob es wirklich weniger Diskussionen gegeben hat, also jetzt auch jenseits des Spiels Werder Bremen gegen Frankfurt, dann ist es natürlich schon so, dass das nicht der Fall ist, ne? Also die Schiedsrichter stehen, glaube ich, unter erheblich größerem Druck als noch zuvor. Und die letztendlichen Entscheidungen werden ja immer noch durch einen Schiedsrichter getroffen und daher finde ich die ganze Diskussion immer ein bisschen ermüdend und tue mir das schwer, also jetzt gerade auch wie Manuel Baum da, was ich vorhin schon sagte, mit seiner Kritik an den Schiedsrichtern, das nachvollziehen zu können. Es gab noch als kleine Randnotiz in Frankreich gestern eine ganz interessante Szene beim Spiel zwischen PSG und Stade Rennes. Da hat Rennes Stürmer Niang wirklich mit einer brutalen Grätsche Thilo Kehrer auf den Unterschenkel quasi getreten und bei Kehrer ist alles weggeknickt, er hat sich Gott sei Dank nicht verletzt. Niang hat zuerst die gelbe Karte bekommen, dann hat der Schiedsrichter den Hinweis bekommen, sich das Ganze nochmal anzusehen und er hat sich's wirklich nochmal angeschaut und ist bei seiner gelben Karte geblieben. Also man kann wirklich zu keinster Weise davon ausgehen, dass der Video Assistant Referee zu 100% Fehlentscheidungen ausschließt und gerade gestern diese Szene hat mich nochmal darin bestärkt, dass eigentlich das Ganze drumherum und die ganzen Diskussionen, die geführt werden, darüber eigentlich völlig irrelevant sind, weil es an dem Problem, dass es Fehlentscheidungen geben wird, auch immer wieder nichts ändern kann.
Ja, die Video Assistant Referee Diskussion haben wir auch schon so häufig geführt in der Schlusskonferenz, dass ich dann gerne zum allgemeineren Werder-Teil überleiten würde, Stefan. Jetzt haben wir mit dem Spiel, du hast es schon angesprochen, wieder so ein Spiel gehabt, was hin und her wogte und wo der Gegner auch gut noch den Sieg hätte erzielen können. Ähnliches Spiel hatte man zum Beispiel in der Hinrunde gegen Leipzig, sehr offensiv gewechselt beim Stand von 2-2 und da hat man dann tatsächlich noch das Gegentor kassiert. Florian Kohfeldt hat dann später gesagt, er wird immer so einwechseln, dass es um den Sieg geht. Das ist ja auch sehr positiv zu bewerten als neutraler Beobachter, ist immer was los bei Werder, aber wo würdest du denn sagen, steht jetzt Bremen in seiner Entwicklung? In der Tabelle ist es gerade der 11. Rang mit 31 erzielten Toren, 31 kassierten Toren, also der Durchschnitt der Liga.
Ganz kurz zur Einordnung das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würden die da immer, nicht immer, aber als würden sie dann Harakiri spielen. Das stimmt nicht, also die Einwechslung in Leipzig zum Beispiel war Pizarro kurz vor Schluss. Dieser Wechsel hatte nichts mit dem Gegentor zu tun, das Gegentor fällt nach dem Einwurf tief in der Werder-Hälfte. Pizarro ist ungefähr 80 Meter weg. Also das hatte damit nichts zu tun, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht.
Mhm. Ja, stimmt.
Und auch jetzt gegen Frankfurt war das im Großen und Ganzen ein sauber abgesicherter Offensivmodus, den die da gespielt haben. Die Gegentore, beim ersten Gegentor, das wäre eigentlich das meines Erachtens diskutablere Gegentor aus meiner Sicht von Werder. Da hat er wirklich gar nichts gestimmt, unabhängig von diesem Handspiel. Da gab es dann noch aber 6 oder 7 Pässe dazwischen. Werder hatte 2-mal Ballbesitz und hat dann ein Gegentor kassiert, weil die Mannschaft einfach zu weit auf eine Seite gerückt ist, 3 Innenverteidiger auf einem Haufen, 2 Sechser auf einem Haufen und diese 5 Spieler dann tatsächlich alle auf einer Spielfeldhälfte und Rebic stand da mehr oder weniger blank vorm Tor und da war nur noch Augustinsson da, der sich auch noch aus dem Zentrum wegorientiert, weil er auf den Pass nach außen spekuliert und macht die Mitte auf. Also so kassierst du natürlich ein Gegentor in der Bundesliga.
Moisander lässt sich noch komplett verladen.
Zu, ja, wichtig, ja gut, verladen, okay, aber selbst wenn Rebic den sofort aufs Tor schießt, dann ist er bei Rebic halt bei 10 Versuchen 8-mal am Tor, 16 Meter. Also da kann ein Tor stehen, wer will, der macht den einfach weg. Und das ist eigentlich diskutabel, dass, wie gesagt, Frankfurt das sowas dann auch sofort nutzt. Das ist halt der Qualität des Gegners geschuldet, aber hat jetzt an und für sich nichts mit der Art zu tun, wie Werder jetzt verteidigen will. Für die Entwicklung der Mannschaft bin ich der Meinung, dass so ein Spiel wichtig ist, dass sie sehen können, dass es auch ein Gegner, der wirklich vor dem ein großer Respekt da war, nicht nur wegen den drei da vorne, sondern weil Frankfurt einfach eine Mannschaft ist, die sehr viel Offensiv-Power als Team entwickeln kann, haben sie jetzt gesehen, dass sie es wirklich gut verteidigen können, bis auf vielleicht zwei oder drei Ausnahmen, ohne aber jetzt sich hinten reinzustellen und da irgendwie auf Konter zu spielen oder sowas, sondern ohne ihren Stil, ihren grundsätzlichen Stil aufzugeben. Das war wichtig. Was jetzt, da habe ich gerade eben schon angesprochen, natürlich noch dazukommen muss, sind so Sachen wie einfach kalt zu sein vorm Tor. Also ich weiß nicht, ob das noch was wird in dieser Saison, weil nochmal der Spieler an und für sich nicht im Kader ist, der dann solche Dinge auch einfach mal wegknipst. Das wird, glaube ich, ein Dauerproblem bleiben, aber allein die Tatsache, dass Werder in jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner, ob der jetzt Hannover heißt oder Dortmund oder Bayern, in der Lage ist, 5, 6 große Torchancen rauszuspielen und nicht durch Zufall irgendwie vor die Flinte zu bekommen, das zeigt schon, in welche Richtung es geht. Und Kohfeldt hat in der Winterpause nach einer klaren Analyse der Hinrunde gesagt, was so die 2, 3 wichtigsten Sachen sind, an denen sie arbeiten wollen, unter anderem auch Standards. Da müssen wir mal gucken, was da dann jetzt unterm Strich tatsächlich dabei rumkommt, aber die ersten Ansätze, auch im letzten Drittel dann wieder mit mehr Geschwindigkeit dann in die Tiefe zu kommen, die sind auf jeden Fall schon da. Und also ich glaube, dass die Mannschaft steht voll drin in der Entwicklung, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, ist aber noch längst nicht am Ende. Also ich bin mir nicht sicher, weil irgendwann wirst du wahrscheinlich auch danach fragen, dieses Europa-Ziel. Das finde ich.
Antizipiert ja schon meine Fragen, sehr gut.
Ja, das Europa-Ziel, das zu formulieren, das finde ich in Ordnung. Ich persönlich hätte es vielleicht nicht so gemacht, aber das ist ja wurscht.
Es sind ja auch nur 2 Punkte aktuell, muss man sagen.
Ja, okay. Ja, aber es sind auch ein paar Mannschaften dazwischen. Also es sind ja nicht 2 Punkte als Tabellen-Siebter, sondern als, glaube ich, 11. sind sie im Moment. Genau, ja. Was erstmal belanglos ist, meines Erachtens. Ob die jetzt 11. sind oder 9., spielt ja momentan keine Rolle. Aber dieses, ich glaube, ich bezweifle, dass es reichen wird für Europa, weil sie, glaube ich, in diesen entscheidenden Sequenzen eben vor dem gegnerischen Tor, da sind sie einfach nicht so wie andere Mannschaften. Alles andere ist schon auf einem richtig guten Weg.
Und da würdest du auch die Defensive mit einbeziehen bei 31 Gegentoren. Ich habe nochmal vor der Sendung recherchiert, nach Expected Goals, also statistische Wahrscheinlichkeit der Gegentreffer, hätte man sogar 3 Treffer mehr noch kassieren müssen und hätte ein Pünktchen weniger als aktuell. Also da hat man auch ein paar Flenker, würde ich da mal noch mit reinrechnen, als positiven Faktor. Ist dir das auch stabil genug? Ist das einfach ein, in Anführungszeichen, Kollateralschaden, den man mitnehmen muss, wenn man einen riskanteren und offensiv ausgerichteteren Fußball spielt?
Ja und nein. Also es gibt unbestritten, glaube ich, Defizite in der Geschwindigkeit. Also sie haben keine, ich sage immer, sie haben keinen Innenverteidiger, der noch löschen kann, der mal noch was weglaufen kann, so wie du, wie wir es vorhin bei Bayern hatten, Süle, der einfach dann auch schnell genug ist, ganz lapidar in so einem Laufduell. So einen Spieler haben sie nicht. Veljkovic ist noch quasi der Schnellste und dann haben sie noch Langkamp, der momentan eigentlich die Nase vorn hat auf der rechten Innenverteidigerposition und Moisander, die ganz andere Qualitäten haben, aber garantiert nicht die Antritts- oder Endgeschwindigkeit. Dazu kommt halt mit Bargfrede und auch Sahin 6er davor, die das eigentlich auch nicht haben, also nicht eigentlich, sondern die das auch nicht haben und das kann in dem einen oder anderen Spielern tatsächlich mal zu Problemen führen. An der grundsätzlichen Herangehensweise wird sich aber nichts ändern. Also nochmal, es wird da kein Harakiri-Fußball gespielt. Man muss es als Gesamtkonzeption sehen und da gehört das offenbar und leider aus Werder-Sicht immer noch dazu, dass sie relativ, also zumindest für einen UEFA-Cup-Aspiranten, viele Gegentore kassieren. Aber ich glaube, Kohfeldt wird sich davon in keiner Weise abbringen lassen, das fortzuführen. Und er sagt selber immer, die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen, erhöht sich nicht jetzt unbedingt dadurch, dass ich mich auf die Defensive fokussiere, sondern ja, dass ich mein Spiel nach vorne weiter verbessere. Und das sehe ich im Prinzip genauso.
Dann noch eine etwas gewagtere These. Ich weiß nicht, ob ich da zwei Dinge in Zusammenhang bringe, die vielleicht gar nicht miteinander zusammenhängen. Aber diese Aufgeregtheit von Florian Kohfeldt an der Seitenlinie, die wir jetzt ja in dem Fall auch im Intro auch nach dem Spiel noch erlebt haben, auch noch eine ganze Weile nach dem Spiel, hängt die auch damit zusammen, dass man dann eben auch manchmal beim Verdaddeln von Chancen so ein bisschen aufgeregt ist? Also gegen Hannover 96 erinnere ich mich an ein paar Szenen, wo ich das Gefühl hatte, wenn einer von euch jetzt einfach mal geguckt hätte, wo steht das Tor, wo ist der nächste Verteidiger, dann hätte er den Ball einfach neben dem Pfosten, und zwar innerhalb des Tores, platziert und hätte ihn quasi reingeschoben. Hängt das zusammen oder ist einfach Werder Bremen ein solcher Verein, der eben auch das braucht? Im Positiven hat es ja auch in dem Spiel ja auch zu vielen tollen Umschaltmomenten und so weiter geführt.
Ja, das ist eine, glaube ich, etwas zu gewagte These. Also du meinst quasi, dass die Aufgeregtheit des Trainers sich überträgt auf die Spieler?
So ein bisschen. Oder vielleicht auch sinnbildlich es bei beiden fehlt, bei Mannschaft und bei Trainer.
Nee, das glaube ich nicht. Also Kohfeldt ist also so unglaublich gut rhetorisch und sachlich der sein kann, während der 90 Minuten ist er tatsächlich echt hibbelig, finde ich. Mhm. Also auch ganz viele so kleine Bewegungen, und der braucht einfach ein Ventil, um das so rauszulassen. Aber die anderen auf der Bank sind ja eigentlich eher so genau das Gegenteil. Also Thomas Horsch ist ja, der holt ihn dann auch immer wieder zurück von der Seitenlinie und sagt, jetzt mach mal wieder ruhiger, wenn es mal ganz hektisch wird. Borowski ist jetzt auch keiner, der da ständig aufspringt, und Baumann ja so und so nicht. Also die sind eigentlich, die können den da immer schon ganz gut einfangen, wenn er es nicht selber hinbekommt. Aber da hast du recht, er ist meines Erachtens auch ein deutlich ein aktiverer Trainer, sage ich jetzt mal vorsichtig, als es andere sind. Aber dass das jetzt mit der Mannschaft in der Entscheidungsfindung vorm Tor zu tun hat, sehe ich überhaupt nicht so. Das ist einfach, das sind gelernte oder Dinge, die man sich im Training aneignen muss, die man lernen muss, in diese sehr, sehr kurzen Phasen des Spiels eine Routine reinzubringen, in der man dann wirklich die richtige Entscheidung trifft, den Torabschluss oder den Querpass, wie auch immer. Und man darf halt auch nicht vergessen, jetzt in dieser Offensive sind natürlich mit Pizarro, ist klar, und mit Hanik zwei Gestandene und Kruse meinetwegen auch noch mit dazu. Dann sagen wir drei gestandene Spieler, die ordentlich Erfahrung mitbringen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch sehr viele junge Spieler. Also Sargent, Johannes Eggestein, auch Rashica ist erst seit einem Jahr in der Bundesliga. Die müssen das alles auch noch lernen.
Ja.
Also das ist nicht so, dass es jetzt einfach vom Himmel fällt und die da Tore en masse schießen, sondern das ist auch ein Prozess, der dem einen oder anderen zu lange dauert, aber so ist es nun mal. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Und wenn das mein kleinstes Problem ist, den Abschluss dann hinzubekommen, ich glaube, daran kann man arbeiten, und wenn ich jetzt keine Torchancen mehr hätte, das fände ich als eigentlich grundlegenderes Problem. Aber das ist ja bei Werder nicht der Fall.
Ich finde, das bindet dieses Segment eigentlich mit einem schönen Werder-grünen Schleifchen zusammen. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Nürnberg, in Dortmund, im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Und Eintracht Frankfurt hat jetzt eine geile Folge von Spielen, finde ich. Zu Hause gegen Dortmund, in Leipzig, in Donetsk, zu Hause gegen Gladbach. Das ist irgendwie eine schöne Abfolge an ganz unterschiedlichen Spielen mit unterschiedlicher Bedeutung für diesen Verein. Zwei Spiele fehlen uns noch an diesem 19. Bundesligaspieltag, und das eine davon fand schon am Freitagabend statt, nämlich Hertha BSC gegen Schalke 04 mit einem 2:2. Alle Tore fallen in der ersten Halbzeit, und dabei verschieben sich nicht nur die Formation, sondern auch Spielanteile über die Partie eigentlich ständig. Unter anderem, Arne, auch deshalb, weil bei Schalke mit Schöpf, Stambouli und Skripski gleich drei Spieler verletzungsbedingt ausfallen. Da habe ich mir im Nachhinein in der Retrospektive die Frage gestellt, hätte Hertha davon nicht vielleicht sogar noch mehr profitieren müssen?
Also bevor man sich diese Frage stellt, sollte man, glaube ich, überlegen, ob es nicht einen Platzverweis hätte geben müssen für das Foul an Schöpf. Ich weiß nicht, ob Hertha dann davon mehr hätte profitieren müssen. Im Grunde war das, wie du schon sagst, ein sehr intensives Spiel, also mit vielen Dingen, wo jemand agiert hat und dann eine Folgereaktion kam. Also es war sehr interessant zu sehen und gerade wieder die Rolle von Lustenberger war interessant, also ähnlich wie Bargfrede jetzt bei Bremen, auch wieder als pendelnder Sechser und Innenverteidiger. Also da sind sehr, sehr viele Aspekte, über die man sprechen kann. Ich glaube, am Ende ist es ein Unentschieden, mit dem beide Mannschaften leben können, obwohl ich glaube, dass für Schalke doch etwas mehr sogar drin gewesen sein könnte in diesem Spiel.
Stefan, findest du auch, dass Schalke dann in der Summe ein bisschen mehr Spielanteile, mehr Chancen hatte und deswegen näher am Dreier war?
Also gefühlt schon in der zweiten Halbzeit, dass da Schalke dann tatsächlich auch hinten raus gerade schon eher auf den Sieg gegangen ist, hatte ich so das Gefühl, als die Hertha. Mhm. Ja, ein bisschen schwierig zu greifen für mich, das Spiel auch. Wie du schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit sind dann die spielentscheidenden Dinge schon quasi alle passiert und es war ja immer noch ein sehr unterhaltsames Spiel, auf eine gewisse Art und Weise, aber also von Hertha, ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die Hertha da mehr macht, ehrlich gesagt, so nach 17 Minuten, mhm. wenn jetzt auf das dritte Tor dann gehen. Und dass es nicht Schalke ist, aber ja, wie Anne jetzt gerade eben auch schon erwähnt hat, am Schluss, glaube ich, ist es erstens gerecht, das Unentschieden, und zweitens können beide damit auch ganz gut klarkommen.
Ja, Arne, bei Hertha war ja auch noch interessant zu sehen, die haben mit Raute gespielt. Das scheint so ein bisschen jetzt langsam zu der Trendformation in der Liga zu werden. Immer mehr Rauten aller Orten, jetzt auch in Berlin, wo man das bisher noch gar nicht so sehen konnte. Wie hat dir denn generell so das Spiel nach vorne bei Berlin gefallen?
Ja, das Thema Raute beinhaltet dann natürlich schon, dass man viele gute Spieler im Zentrum hat. Also gerade mit Grujic und Meier und Duda hat Hertha da schon eine extreme Qualität. Mhm. Durch die Umstellung im Spiel oder auch durch eine mangelnde Vorbereitung, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, war es allerdings schon so, dass Lazaro beispielsweise auf der rechten Seite dann als Wingback relativ häufig einen großen Raum verteidigen musste und da dann immer wieder mal Duda reingestoßen ist, der ihn dann unterstützt hat. Das war so ein bisschen das Problem, weil darüber auch beide Tore für Schalke gefallen sind. Denn wenn man als einzelner Spieler eine Seite komplett verteidigt, dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass die Spieler, die dich dann unterstützen kommen, auch die Zweikämpfe annehmen und führen. Und gerade beim 0-1, also bei Konoplyankas wirklich sehr schönem Tor, hat Duda da versucht, irgendwie stehen zu verteidigen. Und dann hat es für Konoplyanka ausgereicht, dass er nur kurz das Tempo beschleunigt hat und dann war schon vorbei, dass er den dann so in die lange Ecke legt. Okay, das ist noch wirklich außergewöhnlich gut gewesen, aber so kann ich das dann eben auch nicht verteidigen. Und beim zweiten Tor war es ja ähnlich, dass Oczipka den Ball bekommt in die Tiefe, nach einem einfachen Hinterlaufen und den Ball dann reinlegt auf Uth. Also da hat Lazaro eigentlich auch alleine verteidigt. Also das ist immer so ein bisschen ja das Thema, dass man dann da auch schauen muss, was einem das offensiv bringt und was das defensiv dann auch für Konsequenzen hat, wenn man eben viele zentrale Spieler aufstellt, die jetzt das Verteidigen auf der Seite eventuell nicht so gewohnt sind.
Wobei, ja, klassisches Rautenproblem. Ist halt jetzt die Frage, ob, also was ich mir nicht vorstellen kann, ob die Hertha darauf nicht vorbereitet gewesen sein könnte oder ob Schalke so schnell das dann als Schwachstelle ausgemacht hat, dass sie es dann auch immer wieder nutzen konnten. Also dass es die Probleme gibt, liegt ja auf der Hand, ist ja logisch. Als Unterstützung für den Außenverteidiger in dem Fall. Aber ja, wie Anne gerade eben auch schon gesagt hat, da lag die Keimzelle der Gegentore sozusagen.
Ja, das stimmt. Gerade beim 2-1 fand ich auch, dass es generelle Zuordnung war und nicht nur, dass da Lazaro einen Schritt zu spät kam, sondern also du kannst ja innen Uth kannst du decken, da ist auch Grujic, fand ich, das war eine seiner Aktionen, wo er nicht so gut war, Trab damit zurück und hätte Uth aber eigentlich noch gut zustellen können. Und auch die Zuteilung auf Außen, ich glaube, es war Meier und Lazaro, und Lazaro muss halt auf den Außenspieler gehen, Meier muss den Ballführenden attackieren. In der Theorie wäre es leicht zu verteidigen gewesen, aber das ist ja auch schön, dass es manchmal einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt. Jetzt müssen wir, wenn wir über diese erste Halbzeit sprechen, haben wir jetzt schon angesprochen, Rekik fault Schöpf so, dass durchaus einige gesagt haben, da hätte man zumindest nach Video Assistant Referee die rote Karte zeigen können. Und dann, Stefan, prallt Stambouli im Luftzweikampf mit Meier zusammen, spielt dann noch 13 Minuten weiter und jetzt im Nachhinein erfahren wir, er hat eine Jochbeinfraktur und hat mit der noch weitergespielt.
Ja, unbegreiflich.
Wie, ja, schon, oder?
Also absolut, absolut unbegreiflich, dass die Diagnose am Feld jetzt nicht immer so genau sitzen kann, wie dann am, keine Ahnung, in dem Fall am Samstagmorgen wahrscheinlich in irgendeinem Krankenhaus. Das ist ja völlig klar. Aber man muss ja auch gucken, gerade bei dieser, oder ganz speziell bei den Kopfverletzungen, ist der Spieler überhaupt noch in der Lage, weiterspielen zu können? Also ich, im Football gibt es ja dieses
Concussion-Protokoll.
Genau, Concussion-Protokoll, wo dann geguckt wird, hat er jetzt vielleicht Anzeichen von einer Gehirnerschütterung, dann muss der halt zwingend ausgewechselt werden. Ich finde, das muss im Fußball eigentlich auch Standard sein und die Regel sein. Im Bremer Spiel war es tatsächlich genauso gegen Frankfurt, als sich Langkamp da einen Cut zugezogen hat, nach dem Kopfballduell, glaube ich, mit Haller. Und dann erstmal behandelt werden musste, 2-3 Minuten lang. Dann hat er noch ein bisschen weitergespielt und dann hat er aber gesagt, er hat so ein eingeschränktes Sichtfeld. Also er hat dann tatsächlich auch nochmal 10 oder ich weiß nicht, vielleicht waren es noch 15 Minuten nochmal auf dem Feld gestanden und wurde dann erst ausgewechselt. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem im Fußball, das angegangen werden muss, weil damit aus meiner laienhaften Sicht definitiv nicht zu spaßen mit diesen ganzen Gehirnerschütterungssachen, die, glaube ich, viel häufiger vorkommen, als wir das überhaupt mitbekommen.
Ja, das glaube ich auch. Da hat zum Beispiel ein Hörer im Forum geschrieben, dass Timo Baumgartl vom VfB deshalb nicht im Kader stand, weil er nach 2 Kämpfen im Training wieder mit Schwindel zu kämpfen hatte, also eben auch mit der Folge einer Gehirnerschütterung, und der ist schon 2017 genau. Länger ausgefallen. Mit ja. Benjamin Hübner hatten wir bei Hoffenheim jemanden, der lange ausgefallen ist in dieser Hinserie. Saren Basé, da wollen wir uns gar nicht dran erinnern, wie es da gebrummt hat bei ihm im Schädel beim Zusammenprall. Also es ist so ein Thema unter der Oberfläche und da war es wieder so deutlich. Und also ich kann verstehen, dass man ein Interesse hat, auch einen so wichtigen Spieler wie Stambouli spielen zu lassen, und dass es vielleicht auch nicht immer so einfach ist, eine Diagnose zu stellen am Spielfeldrand, alles geschwollen, der Spieler sagt ja, nee, alles easy, ich sehe all deine Finger, ich weiß, wie ich heiße und so weiter. Aber also als ich dann gehört habe, dass sich dieser Verdacht auf Jochbeinfraktur bestätigt hat, da ist mir ganz anders geworden, weil der hätte doch nur noch in ein Duell gehen müssen mit genau dieser Seite, die ja schon fraktiert ist. Also man will es sich nicht vorstellen.
Ja, vor allen Dingen war es ja auch zu sehen, ne, dass das anschwoll relativ zeitnah. Und ich verstehe das auch, dass das nicht einfach ist zu entscheiden, dass der Spieler unbedingt weitermachen will, unter Adrenalin steht und dann sagt, ja, ich ziehe das durch und so. Aber da muss eine klare Zuständigkeit dann getroffen werden, wo auch dann im Zweifelsfall der Mannschaftsarzt den Trainer überstimmt. Also keine Frage.
Und gut. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zu dem anderen Foul. Rekik war das, glaube ich, ne? Gegen Schöpf. Leute, wenn das keine rote Karte ist, dann können wir echt aufhören. Also das kannst du keinem erzählen. Ja. Der haut dem beinahe Schien- und Wadenbein durch und dann sehen die da drüber hinweg. Also das ist für mich unbegreiflich, sowas. Also dagegen war das Delaney-Ding gegen Basé, genau, noch Kindergeburtstag. Und das war schon ziemlich hart an der Grenze. Aber das, also, was muss denn da passieren, dass da einer vom Platz fliegt? Also bei so einem Foul.
Ja, der Knochen muss brechen anscheinend. Dann wäre das nicht rot gewesen, oder?
Da habe ich kein Verständnis für. Tut mir leid.
Also es war kein guter Spieltag für die Schiedsrichter und auch nicht für die Video Assistant Referees, ohne dass sie jetzt an allem schuld wären, was passiert ist an diesem Wochenende. Aber definitiv nicht der beste Spieltag. Lass noch ganz kurz gemeinsam einen Blick auf Schalke werfen. Also Arne, ich habe es jetzt schon thematisiert, natürlich diese Ausfälle sind mehr als bitter. Stambouli, dann muss auch Schöpf runter, erst Schöpf, dann Stambouli und am Ende auch noch mit Steven Skripski, der eine, der in der zweiten Halbzeit die größten Chancen noch kreiert hat. Wie hat dir denn Schalke in Summe gefallen und jetzt dann auch mit Blick auf die nächsten Spiele, die jetzt dann eben zu Hause gegen Gladbach, dann im Pokal gegen Düsseldorf und dann beim FC Bayern stattfinden, also gegen Tabellenplatz 3 und 2 der Liga?
Also grundsätzlich Schalke im Vergleich zu den Spielen jetzt auch im abgelaufenen Jahr sehe ich ein bisschen besser. Also ich glaube, der Sieg gegen Wolfsburg am 18. Spieltag, der hat geholfen, da so ein bisschen die Sachen ja abzusichern und auch ein bisschen für Sicherheit zu sorgen, war ein Fortschritt, glaube ich, in Bezug auf die Intensität, gerade im Verteidigen. Mhm. Da sind sie wirklich ein bisschen ja mehr im Kollektiv unterwegs und auch besser abgestimmt aufeinander. Und mit Ball war das dann natürlich schwierig, gerade weil sie mehrfach umstellen mussten. Aber ich fand insbesondere Uth ziemlich präsent, der immer wieder so zwischen die Linien gekommen ist, sich die Bälle dort abgeholt hat, von da aus Sachen initiiert hat. Ein Problem bei Schalke wird jetzt natürlich sein, wie und ob sie auf diese langfristigen Verletzungen jetzt auch noch reagieren. Also das Thema fehlender Stürmer war ja vorher schon eins. Mhm. Und das hat sich jetzt natürlich dann nochmal verstärkt. Und die Zeit drängt natürlich bis Donnerstag, also bis das Transferfenster schließt. Also ich bin sehr gespannt, ob da noch was passiert. Über Kalinic wird ja zumindest aktuell diskutiert von Atletico Madrid als mögliche Verstärkung. Aber selbst das ist ja an sich nicht ausreichend. Also ich glaube, da wird Schalke sich langfristig schon ein bisschen konsolidieren können. Aber eben das Thema fehlender Stürmer wird sich schon noch ein bisschen begleiten. Also da können sie auf den anderen Positionen und auch in den anderen Phasen des Spiels noch so gut sein. Wenn vorne kein Stürmer da ist, der die Tore macht, wird es eben eng.
Ja, ein bisschen das Werder Bremen Problem. Wie siehst du die Situation von Schalke, Stefan? Die gucken natürlich logischerweise auf den Europapokal. Zur Europa League sind es aktuell 6 Punkte. Hast du genügend Fantasie, dir vorzustellen, dass Schalke nochmal in diese Ränge hochstößt?
Nein. Nee, also nicht nur wegen Schalke und den bereits diskutierten Problem, auch Personalproblem, sondern das sind erstens zu viele Mannschaften dazwischen und zweitens sehe ich jetzt da oben dran keine Mannschaft, die jetzt da noch, wo ich sagen könnte, oh, die brechen jetzt aber vielleicht noch ein oder die halten das nicht durch oder im Gegenteil. Also wir werden da gleich noch auf Leverkusen kommen, die habe ich noch schwer auf dem Zettel. Ja. Werder auch, obwohl ich, wie gesagt, dabei bleibe, dass ich es wahrscheinlich nicht unter die ersten 6 schaffen, vielleicht übers Hintertürchen Platz 7, mal gucken. Aber da ist für Schalke schon zu viel passiert im negativen Sinne in dieser Saison, dass das noch ganz nach oben reichen würde.
Ja, damit haben wir auch eigentlich schon die perfekte Brücke zum nächsten Spiel gebaut. Vorher sage ich noch kurz, dass Hertha jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg spielt und zu Hause gegen den FC Bayern im DFB-Pokal, bevor man dann zu Gladbach reist. Also auch für Hertha sind die nächsten Spiele interessant mit Tabellenplatz 8. Das ist das direkte Verfolgerduell aktuell von den Europa-League-Plätzen, dann natürlich Heimspiel gegen den FC Bayern im DFB-Pokal wichtig und dann gegen Tabellenplatz 3 in Gladbach, die ja zu Hause seit dem 19. Jahrhundert, dem frühen 19. Jahrhundert, nicht mehr verloren haben. Wir alle wissen es. Wir haben es schon angekündigt, wir müssen noch über Wolfsburg und Leverkusen sprechen. Und da konnte man sich vor dem Spiel auf zwei hochpressende Teams mit gutem Umschaltfußball freuen. Und während der 90 Minuten war es dann aber doch einseitiger als vielleicht erwartet zugunsten von Leverkusen. 23-11 Abschlüsse, 14-4 Torschüsse und Treffer durch Havertz, Volland und Brandt machen dann einen 3-0 Sieg perfekt. Stefan, bei dem sich die Frage stellt, gab es da etwas auszusetzen an der Leistung von Leverkusen?
Nee, ich finde nicht. Also es war, die Mannschaft hat so gespielt, wie man es glaube ich erwarten konnte mit dem neuen Trainer. Und ich bin ja bei Leverkusen immer noch so ein bisschen der Meinung, dass der Kern der Mannschaft auch auf diese Art von Fußball immer noch gepolt ist und auch zusammengestellt ist. Also ich finde immer, also zum einen hieß es ja immer herrlich, holt nicht genug raus aus der Mannschaft, was definitiv stimmt. Auf der anderen Seite hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist aber auch nicht seine jetzt so in Anführungszeichen Mannschaft. So das, der hat die übernommen und der Großteil der Spieler war schon da und die hatten ja auch davor, gerade bei Schmidt, eben diesen sehr speziellen Fußball gespielt, muss man so auszudrücken. Und jetzt kommt mit Bosch einer, der das meines Erachtens so wieder ein bisschen wiederbelebt. Und deswegen bin ich unglaublich, also für mich ist Leverkusen so in der Rückrunde eine von den drei Mannschaften, auf die ich am meisten gespannt bin, was die jetzt wirklich noch leisten können und was sie aus der wirklich guten Truppe, die beieinander haben, noch rausholen können. Oder in dem Fall jetzt der Trainer Peter Bosch. Insofern hat mich das nicht überrascht, wie die da Fußball gespielt haben und auch nicht, dass sie da gewonnen haben.
Arne, wie siehst du die Situation in Leverkusen? Es ist unglaublich intensiv, was Leverkusen da gerade auf den Platz bringt.
Ja, finde ich auch. Es ist unheimlich spannend, die Entwicklung zu verfolgen. Gegen Gladbach war es ja auch schon so ein Thema, dass sie unheimlich viele Abschlüsse kreieren konnten, aber nicht wirklich effizient waren, dass sie mehr Ballbesitz hatten, unheimlich viele Torschüsse und Abschlüsse kreieren, auch aus gefährlichen Situationen. Und eine Woche später jetzt gegen Wolfsburg, auch keine schlechte Mannschaft, dann schon mit einem 3:0, was eigentlich die meiste Zeit ungefährdet war, wenn man jetzt mal das Steffen-Tor, was dann aberkannt worden ist, rausnimmt. Also Leverkusen wird da auf jeden Fall noch für Furore sorgen. Ob das jetzt nachhaltig ist, wird natürlich die andere Frage sein. Ne? Also Peter Bosch ist ja jetzt wirklich jemand, der für diesen radikalen Stil steht. Und wenn dann die Mannschaften vielleicht sich ein bisschen besser darauf eingestellt haben und bei Leverkusen vielleicht die ein oder anderen Abläufe dann auch mal nicht greifen, dann kann das auch schnell wieder nach hinten losgehen. Denn gerade mit der Anzahl an offensiv denkenden Spielern, die jetzt auf dem Feld stehen, mit Brandt und Havertz auf der Acht, das ist natürlich offensiv denkend absolut hervorragend, solche Spieler da zu haben. Also wirkliche Ausnahmespieler auch in der Bundesliga. Nur wenn Arangis dann eben alleine verteidigen muss, da wird das dann natürlich schon interessant. Also da bin ich mal gespannt. Jetzt kommt gegen Bayern München natürlich gleich die erste Bewährungsprobe für diese Mannschaft und auch für ihren neuen Trainer. Aber ich finde es gut. Also ich bin immer froh, wenn ein Trainer kommt, der sagt, wir wollen offensiv spielen und wir ziehen das durch. Und das ist spannend zu beobachten, was mit Leverkusen passiert.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Fragezeichen, was ich habe. Also zum einen eben, dass wenn die erste Pressinglinie überspielt ist, dann eben weniger Spieler logischerweise gegen den Ball verteidigen. Und da bist du auch davon abhängig, mit Bender, Tah, Bender und Wendell, also den beiden Bender-Zwillingen, Tah und Wendell, hattest du jetzt mal eine Viererkette, die jetzt zweimal nacheinander so gespielt hat. Das war aber ja genau eines der Themen von Leverkusen in der Hinserie, dass eben gerade die Benders häufiger mal ausgefallen sind und da relativ viel verändert werden muss in der hintersten Linie. Und dann glaube ich, dass man diese hohe Intensität vom Läuferischen her, das wird Leverkusen nie im Leben die ganze Saison durchhalten. Also in diesem Spiel gegen Wolfsburg war es unglaublich. Also schon gegen Gladbach war Leverkusen im Läuferischen haushoch überlegen. In dem Spiel waren es 8 Kilometer mehr, die man gelaufen ist. 307 Sprints hat Leverkusen angezogen. Ich habe noch nie eine 300er Zahl gesehen bei Sprints. Und ich gucke mir ja eigentlich mal alle Statistiken an von allen Spielen. Hatten insgesamt 111 intensive Läufe mehr als der VfL. Unter den Top 10 Laufleistungen waren 8 Leverkusener. Also toll, toll, toll. Super, super, super. Aber Frage, Frage, Frage. Wie soll das gehen, wenn man eben nicht nur bei Bayern gespielt hat, sondern Heidenheim, Mainz 05, Krasnodar, Düsseldorf, Krasnodar, da Dortmund. Das sind die nächsten Spiele. Also Leverkusen hat ja auch noch die Mehrfachbelastung. Und ich finde, das sind so die zwei Fragezeichen. Personell und schafft man es auch konditionell, das zu tragen? Weil du hattest ja nur in Anführungszeichen eine Winterpausenvorbereitung, wo du nicht mehr so die physischen Grundlagen legen kannst wie im Sommer.
Ja, absolut berechtigter Einwand. Das sieht man auch bei anderen Mannschaften außerhalb der Bundesliga, die so einen intensiven Fußball spielen, dass die sowohl was die Kraft anbelangt, als auch dann Verletzungssorgen bei Spielern, die dann halt nicht mehr so schnell sich erholen können zwischen den Spielen und gerade mit Leverkusen eben auch die Doppelbelastung noch haben, dass die dann hinten raus abfallen, weil denen einfach die Spieler ausgehen dann, beziehungsweise die Kräfte in den einzelnen Spielen. Das wird tatsächlich ein wichtiger Faktor werden für Leverkusen, dass es in der Art jetzt nach den Zahlen, die du gerade genannt hast, nicht weitergehen kann, ist ja, glaube ich, liegt auf der Hand. Also da kann man noch so viel rotieren, dann was Bosch jetzt wahrscheinlich gar nicht machen wird in den ersten Spielen, weil er schon auch erstens Ergebnisse braucht und zweitens auch so eine Art, ja, Achse sich jetzt auch rausbilden, erneut rausbilden muss. Glaube ich nicht, dass da großartig viel getauscht wird jetzt zu Beginn. Sondern dann vielleicht eher im Verlauf der Runde, aber das ist meines Erachtens auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf.
Und dann haben wir auf der Gegenseite, Arne, mit dem VfL Wolfsburg, eine Mannschaft, die jetzt mit 2 Niederlagen in die Rückrunde gestartet ist, wobei vor allem die erste Halbzeit auf Schalke ziemlich gut war. Jetzt in dem Spiel hatte William einen schlechteren Tag. Castils dafür wieder einen herausragenden. 11 Paraden hatte er, aber das zeigt ja schon eigentlich dann die Probleme. Wenn wir bei Leverkusen loben, wie intensiv sie gespielt haben, wie viele Chancen sie kreiert haben, dann hat Wolfsburg das auch zugelassen. Warum konnte sich der VfL in dem Spiel nicht so wirklich wehren? Jetzt mal abgesehen von diesem einen Treffer, der dann zurückgenommen wurde, haben wir ja auch schon thematisiert, aber ich hatte das Gefühl, das Pendel war schon vorher zugunsten von Leverkusen. Hatte sich das geneigt? Nein, es hatte ausgeschlagen.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, Wolfsburg kam in keiner Phase in diesem Spiel mit dieser hochintensiven Spielweise von Leverkusen zurecht. Und man hatte natürlich klar die Chance von William noch kurz nach der Pause. Aber ich glaube, gerade wenn Wolfsburg dann noch dran gekommen wäre und noch ein bisschen weiter aufgemacht hätte, dann hätte Leverkusen auch die Chancen genutzt. Das ist jetzt natürlich ein Blick in die Glaskugel. Ja. Aber ich glaube, in dem Spiel ging das soweit alles in Ordnung. Jetzt Wolfsburg, wie es weitergeht, ist natürlich die Frage. Denn Memedi ist ja verletzt ausgeschieden und muss man natürlich gucken, wie das jetzt weitergeht, weil er ja schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für Wolfsburg, gerade im Übergang von Mittelfeldspielern in den Angriff und zu den Abschlüssen. Also da war er in den letzten Spielen auch wirklich überzeugend. In der Raute jetzt mit Mali als Ersatz, ja, schauen wir mal, wie das dann sich ausgestalten wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Wolfsburg mit dem Stil, den sie jetzt unter Labbadia wirklich etablieren konnten, ganz gut unterwegs sind, den Ball haben wollen, Fußball spielen wollen und körperlich auch eine gewisse Präsenz mitbringen. Von daher sind sie da schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Wenn wir jetzt über die Europa League sprechen, weiß ich nicht, ob das dafür schon reicht, weil da wirklich noch ein paar Mannschaften im Hintertreffen sind, die da ein bisschen mehr Potenzial vielleicht noch haben. Mhm. Aber sie sind auf jeden Fall solide.
Ja, sehe ich auch so, dass Wolfsburg eine vergleichsweise, nachdem was die letzten Jahre los war, ruhige Saison spielen wird. Auch Memedi jetzt wichtiger Spieler, der ausfällt, und mit Ginny, also mit Daniel Ginczek noch dazu, einfach Spieler sind, die immer so ein bisschen unterschätzt werden, aber die einfach sehr, sehr wichtig waren jetzt in der Hinrunde für Wolfsburg. Man muss mal gucken, wie sie das jetzt so auf Dauer wegstecken können, aber an und für sich dürfte das so auf einen gesicherten Mittelfeldplatz rauslaufen.
Wäre jetzt auch so mein Gefühl gewesen. Ginczek wollte ich auch noch ansprechen. Weghorst hatte zwar wieder 6 Abschlüsse, aber dahinter kam fast gar nichts. Und dann hatten in dem Spiel jetzt auch noch Knoche und Brooks wirklich keinen so guten Tag neben William. Die haben kein Tackling gewonnen, keinen Ball abgefangen, nur 7 klärende Aktionen zusammen, nur einen geblockten Schuss. Also und da gab es noch Alternativen auf der Bank. Also ich hätte eigentlich ganz gerne mal Verhaag nochmal gesehen in diesem neuen Wolfsburg unter Labbadia, weil so viele Einsätze hat er noch nicht und ich kann mir vorstellen, dass er da reinpasst, kann aber auch gute Gründe haben, warum er nicht spielt. Udokai wäre noch auf der Bank gewesen. Bin mal gespannt, ob da Bruno Labbadia jetzt dann beim Auswärtsspiel in Berlin noch was verändert, beziehungsweise dann vielleicht in dieser englischen Woche, die Wolfsburg jetzt ansteht, nämlich in Berlin, in Leipzig im DFB-Pokal und dann in Freiburg. Vielleicht sehen wir dann auch mal ein bisschen Rotation, was er zuletzt ja gar nicht so sehr gemacht hat beim VfL. Ja, und damit haben wir doch diesen 19. Spieltag ganz gut besprochen und konnten eigentlich alle Themen ganz gut ansprechen. Ich danke euch beiden, das hat großen Spaß gemacht. Zum einen lieben Dank dir, Stefan Rommel aus Bremen mit der Stimme aus dem Untergrund. @knallgöwe auf Twitter, danke dir Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, immer wieder gerne.
Das freut mich und danke dir, lieber Arne Steinberg, @ArnePuyol auf Twitter. Bucht diesen Mann, er ist sehr, sehr gut, wie man hören konnte, freier Sportjournalist und bei FC.com ja auch in führender Position verfügbar. Deswegen wusste er so genau Bescheid, was Michael Rensing beim FC so gemacht hat. Danke dir, Arne, dass du mit dabei warst.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, Max.
Und ich habe euch noch versprochen, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ich ein paar Hörtipps mitbringe. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Und wenn ihr den Tipp mit der erhöhten Geschwindigkeit befolgt, dann schafft ihr das nämlich auch noch alles wegzuhören. Zum einen empfehle ich euch ganz frisch das DLF, also Deutschlandfunk Sportgespräch zur Erinnerungskultur im Fußball. Das habt ihr ja hoffentlich alle mitbekommen, dass da an diesem Spieltag viele Aktionen es von Fanszenen gab, um zu erinnern an den Holocaust, kann ich sehr empfehlen. Was tun die Vereine eigentlich? Dann kann ich euch empfehlen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht erschienen, aber es wird erschienen sein am Montagabend oder am Dienstagmorgen, 93 mit ihrer 100. Ausgabe. Ich durfte auch ein kurzes Gastspiel geben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich empfehle das Ungehört. Sie haben ein großartiges Programm aufgefahren. Dann empfehle ich euch Mensch, Frau Nora. Das ist ein Interview-Podcast und da gibt es auch eine sportaffine Folge Diplomaten in kurzen Hosen mit Jessica Balea darüber, wie der Sport und dabei vor allem Borussia Mönchengladbach die Beziehungen Deutschlands zu Israel nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat, fand ich sehr interessant und methodisch inkorrekt. Ein wunderbarer Wissenschaftspodcast mit ihrer Jahresrückblicksfolge jedes Jahr zu empfehlen. Wenn man methodisch inkorrekt nicht eh jede Folge hört, was man tun sollte, dann wenigstens die zu den Nobelpreisen und den Jahresrückblick. Empfehle ich euch sehr. So, ihr habt jetzt damit was zu tun. Ich habe auch einiges zu tun. Es wird mindestens noch einen Kurzpass diese Woche geben und nächste Woche schon das nächste Tribünengespräch. Bis dahin, macht es gut, eine gute Zeit euch. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.